You have the chance to do something that nobody has ever done at 41 years old. Is there any chance that this is your last game? Zero.
Zero.
Say it. I don't want to just say
there's
it.
Zero, yeah. Okay.
Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Und mit diesem Gruß an alle Patriots-Fans und Hater geht's in diese Folge Downset Talk. Es ist die wichtigste Woche in der NFL-Saison und es ist eine ganz besondere Folge Downset Talk für uns in diesem ersten Jahr. Der Super Bowl steht uns bevor. Wir sprechen heute sehr ausführlich über dieses Matchup zwischen den New England Patriots und den LA Rams. Wir sind wie immer Christoph Kröger und natürlich Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, ist einer wie Tom Brady, ne? Da steht die Chance, dass er nach dem Super Bowl aufhört, auch bei 0%. Hoffe ich zumindest
ja,
mal.
Ja, kann man so sagen, ja.
Hast du Bock auf diese Folge?
Absolut. Ich hab echt Bock. Ich bin echt, wir waren ja eben schon ein bisschen im Vorgespräch so, ja, so ein bisschen eine Nervosität, die eigentlich jetzt in der, was sind wir denn, 42.
Folge, ja.
Nicht mehr da sein sollte, aber so ein bisschen. Ja. Bisschen positive Nervosität.
Es ist eine besondere Folge einfach. Es ist unsere erste Super Bowl Folge und die Woche vorm Super Bowl ist immer aufregend gewesen irgendwie. Und jetzt, wenn man dann noch den Podcast dazu hat, ja, so eine gewisse Nervosität, positiv aber natürlich, ist vorhanden. Du bist auch sehr motiviert, auf jeden Fall. Du hast mir schon von vielen Notizen erzählt. Ja. Von sehr vielen Predictions, da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen. Das ist natürlich das Thema der Folge heute, der Super Bowl. Aber wie immer, bevor es losgeht, noch ein paar Hinweise. Ich meine, jeder kennt das, vor, während und nach dem Super Bowl hat man auf jeden Fall das Verlangen, darüber zu diskutieren. Zum Beispiel auf Social Media, folgt und verlinkt uns da gerne, wenn ihr Fragen habt oder Meinung habt. Aber wer so richtig mit Gleichgesinnten diskutieren will, wird einfach mal Special-Team-Mitglied bei uns und kommt auf den exklusiven Discord-Channel. Da hat sich eine sehr schöne, sehr diskussionsfreudige Community entwickelt. Dazu findet ihr alle Infos auf unserer Homepage www.downsettalk.de. Und wo kann man aber am besten diskutieren? Zum Beispiel auf einer Super Bowl-Party. Zum Beispiel bei der Super Bowl-Party von The Zone in München. Und zum Beispiel auch mit Tickets, die ihr bei uns gewinnen könnt.
Ganz genau, ihr könnt bei Instagram bei uns, wenn ihr da vorbeischaut, da gibt es einen Post, da müsst ihr einfach nur drunter kommentieren, mit wem ihr gerne zu der Party gehen würdet und wir verlosen zwei Tickets, die beinhalten den Eintritt zu dem Event und auch Essen und Trinken, also wirklich so abgesehen von der Anreise, so das Rundum-Sorglos-Paket. Ich bin selbst auch da, also wenn ihr
Ach, du bist
wollt,
auch da, das wusste ich gar nicht.
Ich bin auch da, ja.
Hätte ich ja dann in den Post geschrieben mit Stargast Adrian Franke, das wusste ich gar nicht.
Ich dachte, das hätte ich dir gesagt. Wenn ihr kommt, ob ihr jetzt die Karten gewinnt oder ob ihr sonst irgendwie vielleicht sowieso schon fordert zu kommen in der Tonhalle in München, dann sprecht mich ruhig an, wenn ihr Lust habt, ein bisschen über Football zu quatschen. Ich bin auf jeden Fall den Abend bis zum Spielbeginn verfügbar und danach bin ich dann fürs Kommentieren abgestellt, aber auf jeden Fall bis Mitternacht, glaube ich, bin ich definitiv da vor Ort.
Also Meet and Greet mit Adrian Franke und All in Clue. Also wenn das nichts ist.
Alles dabei.
Und dann auch noch auf einer Leinwand Football gucken. Ich bin nicht da, für mich ist München ein bisschen weit weg. Ich werde tatsächlich wahrscheinlich den Super Bowl alleine gucken.
Oh.
Ich finde das aber gar nicht so schlimm. Ich gucke Sportveranstaltungen gerne alleine.
Ja, das klingt dann immer so ein bisschen erstmal blöd, ne? Aber eigentlich verstehe ich dich. Also eigentlich geht's mir manchmal gar nicht so unähnlich, dass ich, wenn ich so wirklich in Ruhe mal was schauen kann
genau.
und nicht
arbeite.
Also
man kriegt wenig mit einfach vom Spiel.
Ja, das stimmt schon.
Aber vielleicht übernimmt mich noch die Einsamkeit und ich gucke dann doch noch mit Kumpels zusammen. Schauen wir mal. Also, wir lassen heute die News mal weg, weil wir haben gesagt, es gibt diese Woche einfach nichts, was so relevant ist, was in dieser interessanten Folge dabei sein sollte. Aber, um die Spannung noch so ein bisschen zu steigern, starten wir vorher noch mit einer
Quick Question.
Und zwar haben wir eine, eigentlich ist es gar keine Frage genau genommen, aber Maltino hat uns bei Twitter geschrieben: Moin Jungs, vielleicht habt ihr Bock in der nächsten Folge auch einen kleinen Award-Teil einzubauen. Diese werden am Samstag vergeben und ich würde mich über eure Einschätzungen freuen. Also mit Awards meint er natürlich sowas wie MVP, Offensive Rookie of the Year und so weiter und so fort. Und da haben wir uns gedacht, das machen wir doch einfach mal, bevor die Samstag vergeben werden. Was glauben wir denn, wer bekommt diese Awards oder wer sollte sie aus unserer Sicht bekommen? Lass uns mit dem MVP starten. Wer wird MVP? Deiner Meinung nach.
Ich glaube, das können wir ganz schnell machen, oder? Also alles andere als Patrick Mahomes wäre jetzt dann wirklich eine brutale Überraschung. Wäre das vielleicht Ende November, Anfang Dezember, hätte man echt noch offene Diskussion führen können zwischen Mahomes und Drew Brees. Dann hat Brees ein paar Spiele hintereinander einfach schlechter gespielt und hatte da auch wirklich 3-4 Spiele auf einem Level, auf dem Mahomes dieses Jahr eben kein Spiel hatte. Also was schlechtes Level angeht, sozusagen. Dementsprechend ist es für mich. Und Playoffs zählen ja auch nicht mit dazu. Also wir reden, das ist ja ein Regular Season Award. Für mich ist es Patrick Mahomes und alles andere wäre ein echter Schock.
Und selbst wenn die Postseason zählen würde, hätte er für mich dann einfach noch mehr
Pluspunkte
im Vergleich zu Brees gesammelt.
Ja.
Ja, klar, für mich auch. Also es geht ja darum, wer ist am wertvollsten für sein Team. Und ich denke, da führt kein Weg an ihm vorbei.
Ja.
Unglaublich viele Touchdowns auch gemacht. Übrigens 11 Touchdowns mehr als der Zweitplatzierte. Das ist schon mal eine Nummer.
Das ist wirklich krass, ja. Es gab für mich keinen Spieler dieses Jahr, der seinem Team so viel innerhalb der Struktur der Plays und des Schemes gegeben hat und außerhalb davon.
Also,
genau, der beides quasi kombiniert hat. Und das ist für mich dann irgendwo auch ein Teil der Definition von einem MVP. Also, weil du das, was dein Coach sehen will, quasi ideal umsetzt. Aber eben auch, wenn das nicht funktioniert, wenn das Play irgendwie zusammenbricht, wenn die Offensive Line nicht hält, du dann eben darüber hinaus auch Plays retten kannst. Und da finde ich, war Mahomes in beiden Kategorien der Beste dieses Jahr. Und deswegen sollte das eine relativ klare Geschichte sein.
Macht es dann Sinn, für Offensive Player of the Year irgendwen anders zu nehmen? Da verstehe ich immer den Unterschied nicht so richtig, ehrlich gesagt.
Ja, also theoretisch nein. Theoretisch müsstest du beides Mahomes geben. Was wir aber oft sehen, ist, dass dann der im MVP-Rennen so ein bisschen der Zweite war, den Offensive Player of the Year bekommt. Oder dass dann vielleicht ein Running Back kriegt, weil der eben im MVP-Rennen, zu Recht, wie ich finde, keine richtige Chance hat. Und dann sehen wir, also mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn Brees das dieses Jahr wird. Du hast sicher auch Kandidaten wie einen Philip Rivers oder wie einen Andrew Luck, wobei Luck natürlich auch im Comeback-Player des Jahres ein ganz heißer Kandidat ist. Wenn ich mir noch aufgeschrieben habe, ich denke nicht, dass der es wird, aber der es für mich eigentlich mehr verdient hätte als jetzt zum Beispiel Drew Brees, ist Michael Thomas. Gleiches Team, gleiche Offense, der in meinen Augen aber, und ich finde, das haben wir in den Spielen, in denen die Saints dann nicht gut waren, haben wir es dann immer wieder gesehen, wie Thomas von Defenses eben dann aus dem Spiel genommen wurde und sie das mehr oder weniger der Zugang zu der Saints Offense war. Das und eben die Offensive Line so ein bisschen im Zusammenspiel. Und für mich war Thomas wirklich der Motor dieses Jahr in dieser Offense und auch der beste Wide Receiver in der NFL dieses Jahr. Und deswegen wäre das ein Spieler, den man meiner Meinung nach zumindest mal in die Diskussion werfen sollte. Wenn ich raten müsste, wer es wird, dann würde ich auf Drew Brees tippen.
Okay, ich habe da halt Patrick Mahomes, wie gesagt, weil was anderes macht für mich nicht so richtig viel Sinn.
Es wird sich auch viele Leute geben, die da für Gurley abstimmen. Das muss man da auch im Hinterkopf behalten, einfach wegen den Stats.
Ach, mit Gurley werde ich dich heute auch noch nerven. Defensive Player of the Year, ich glaube, das ist auch relativ klar, oder? Aaron Donald?
Ja, denke. Also ist eigentlich genauso klar, wenn nicht noch klarer, wie der MVP fast.
Ja, finde ich auch.
Kann eigentlich keine. Wir haben so eine Saison von einem Interior Lineman einfach noch nicht gesehen.
Genau. Also ich habe mir dann auch noch mal angeguckt, wie er statistisch einfach gespielt hat mit den Pass Rushes, über 100 Pass Rushes. Und wenn man da mal guckt, also ich meine Fletcher Cox als Interior Lineman. War ja gar nicht, also wenn Aaron Donald nicht da wäre, würden wir über Fletcher Cox als Defensive Player of the Year sprechen, krass, auf jeden Fall. Der ist nur so ein bisschen halt unterm Radar gewesen, wegen Aaron Donald. Und wenn man mal guckt, Platz 3, Dee Ford von den Chiefs, hat fast 30 Pass Rushes weniger als Aaron Donald. 30.
Du meinst Pressures, oder?
Pressures, ich habe die ganze Zeit von Pass Rushes gesprochen. Natürlich.
Ja, und Dee Ford ist halt auch ein Edge-Spieler. Das ist
genau.
Der krasse Unterschied noch.
Also normalerweise ist man das nicht von einem Interior Lineman gewohnt und das ist ja auch eigentlich, also das ist halt so unnormal und er ist einfach so gut in dem, was er macht. Ja. Da führt für mich auch kein Weg dran vorbei. Dann kommen wir mal zu den Rookies. Also wir werden nicht alle machen, alle Awards, die da vergeben werden. Wir machen jetzt noch Offensive und Defensive Rookie of the Year. Offensive Rookie of the Year, ich würde gerne Saquon Barkley sagen, aber ich muss ganz ehrlich sein, Baker Mayfield ist da, glaube ich, ja, dann doch vorne. Also unter den Umständen mit der
Bei dir oder meinst du, wes wird? Also in deinem Ranking oder?
Nee, in beiden eigentlich. Also okay. Ich hätte natürlich gerne Saquon Barkley, weil ich es vor der Saison gesagt habe, dass es wird. Aber ich finde schon, dass Baker Mayfield das mehr verdient hätte. Auch unter den Umständen da halt in Cleveland mit dieser Quarterback-Vergangenheit. Dann noch natürlich zusätzlich mit dem Druck des Nummer 1 Overall-Picks. Und dann hat er die Browns einfach mal zu 7 Siegen geführt. Übrigens nach der Entlassung von Jackson haben die einen 5-3-Rekord. Dann hat er noch eben nebenbei den Rookie-Passing-Touchdown-Rekord aufgestellt. Das ist ja bei solchen Entscheidungen, bei diesen Awards-Entscheidungen auch immer relevant. Er hat halt einfach einer kompletten Franchise neue Hoffnung gegeben, die irgendwie vor ein paar Jahren einfach oder letztes Jahr noch die Lachnummer der Liga war. Wie gesagt, Saquon Barkley hat auch eine wahnsinnig gute Saison gespielt, aber auch, wenn man auch hier so ein bisschen nach dem Wert für ein Team guckt, dann finde ich dann doch Baker Mayfield. Oder hast du da jemanden anderes als die beiden?
Nee, also ich bin voll bei dir, was meine Liste angeht. Ich hab auch Mayfield ganz vorne, einfach auch was die, also wie du gesagt hast, die Bedeutung der Position, die Komplexität auch der Position. Ja. Gerade so finde ich im Vergleich zu Barkley der krasse Kontrast, was der Übergang vom College in die NFL angeht. Also wenn wir von Running Backs sprechen, dann ist Running Back eigentlich fast die Position, die es am leichtesten schafft, mit dem kleinen Sternchen Pass Protection. Also viele Running Backs, die aus dem College kommen, sind noch nicht gut in Pass Protection, aber ansonsten ist das wirklich ein Übergang, der relativ einfach ist, weil die Position so ähnlich auch gespielt wird eben. Quarterback im College, Vergleich Quarterback in der NFL, das ist teilweise eine komplett unterschiedliche Sache. Und da jetzt nicht nur wegen College Offenses und so weiter, sondern eben vor allem auch, was die Defenses dir geben, womit du klarkommen musst, was du lesen musst, was du alles irgendwie verarbeiten musst. Dementsprechend für mich auch Mayfield. Ich vermute aber, dass es Barkley wird. Ich glaube, dass Barkley ist mit diesen krassen Stats, die er einfach hat. Und er hat ja auch eine super Saison gespielt. Ich glaube, das will ja auch niemand von uns in irgendeiner Art und Weise bestreiten. Aber wenn man einfach auf die Stats schaut und das, was eben, wo eben auch seit Woche 1 ja eigentlich, oder eigentlich seit der Preseason Highlights, die Networks rauf und runter liefen, dann war es eben doch meistens eher Barkley. Und ich glaube, das ist bei diesen Abstimmungen, dann darf man auch nicht vergessen, dass da ja auch Leute jetzt abstimmen, die vielleicht nicht total sich in die Football-Tiefen reinarbeiten und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass es im Endeffekt Barkley wird, aber ich bin an sich bei dir, dass wenn ich eine Stimme hätte, würde ich für Mayfield stimmen.
Ja gut, also bei Barkley wäre ich nicht traurig drüber, wenn er es wird. Kommen wir zu Defensive Rookie of the Year. Ich finde, das ist so die schwierigste Kategorie, finde ich. Da gibt es ein paar, die in Frage kommen würden. Ich kann auch nicht sagen, wer es dann letztendlich wird. Ich glaube, Darius Leonard, beziehungsweise ich wäre für Darius Leonard. Und ich glaube eben dran, weil er eben ganz stupide gesehen die meisten Tackles von allen in der NFL hatte und das als Rookie. Und ich glaube, das bringt viele dazu, für ihn zu stimmen. Aber er hat halt auch eben sehr effizient gespielt, was die Tackles angeht, aber auch gegen den Run. Und vor allem war er ein extrem wichtiger Teil für die Colts Defense, die uns alle überrascht hat, die einfach über den Erwartungen gespielt hat. Und ich glaube, ich meine, ein Leighton Van Der Esch könnte es werden, ein Derwin James könnte es werden. Ah, Bradley Chubb, Denzel Ward eher nicht, glaube ich. Wen hast du da? Hast du da jemand anderes vorne?
Ich hab James und Leonard auf Augenhöhe. Ich denke, dass es einer von den beiden wird. Ich habe mir jetzt im Endeffekt aufgeschrieben, dass ich vermute, dass es James wird und dass ich wahrscheinlich auch knapp auf James tippen oder knapp James selber wählen würde. Aber das ist einfach nur eine persönliche Präferenz, weil für mich eben Derwin James eine merklich größere Bedeutung für die Pass-Defense hat.
Und er hat eben sehr unauffällig gespielt, so für den normalen Zuschauer,
ja,
sag ich mal.
Genau, er hatte so ein paar Spieler, die dann so Highlight-Spiele waren mit Sacks und Interceptions und so. Ich glaube, das Steelers-Spiel meine ich, und das war, glaube ich, das war ja auch ein Primetime-Spiel. Ich meine, dass es das war. Also er hatte so ein paar Spiele. Leonard war irgendwie konstant dann gerade in der zweiten Saisonhälfte mehr im Gespräch. Deswegen ich vermute wirklich, das ist einer von denen bei mir. Ich könnte mir vorstellen, dass Van Der Esch ein bisschen zu spät erst so in diese Konversation reingekommen ist, obwohl er auch sehr gut gespielt hat. Ich würde den Award knapp James geben, weil du halt mit ihm mehr, was das Blitzing angeht, machen kannst. Also Leonard war ja auch ein guter Blitzer dieses Jahr, aber eben mehr so eindimensional. Und James kannst du viel mehr in der Formation rumschieben und du kannst den Coverage mehr mit ihm machen. Und deswegen für mich knapp James, aber das ist wirklich also ganz, ganz eng.
Das als kleine Einleitung in diese Folge. Wie gesagt, diese Awards werden Samstag vergeben und am Sonntag ist es dann soweit.
Der Super Bowl bei Down, Set, Talk.
Kann man in dieses Segment besser starten als mit so einer akustischen Einleitung?
Auf keinen Fall.
Oh, das klingt schon richtig fett. Um mich mal selbst zu loben. Da hatte ich richtig Spaß dran, den zu machen. Wir kommen zum Super Bowl. Die New England Patriots gegen die Los Angeles Rams. Wir hatten 2 Wochen Zeit, uns auf dieses Matchup vorzubereiten, genau genommen. Wir haben beide, glaube ich, mehr Tapes geguckt, mehr Sachen angeguckt. Wir sind, glaube ich, beide mehr ins Detail gegangen. Du hast mir geschrieben, du hast 8 Millionen Stichpunkte. Ich hoffe, du hast da ein bisschen übertrieben. Kommt hin. Oh je. Aber klar, es ist auch das Spiel der Saison. Und deshalb werden wir auch ganz ausführlich darüber sprechen. Und nicht irgendwie, sondern wir haben uns tatsächlich mal einen Plan überlegt. So ein bisschen Ordnung in das Ganze reinbringen. Ihr werdet hören, was wir damit meinen. Und nachdem ich mich jetzt wirklich die letzten Tage intensiv halt mit diesen beiden Teams beschäftigt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe bei vielen Punkten mehr Fragen als Antworten.
Okay.
Das ist nicht so richtig der Sinn einer Analyse, gebe ich zu, aber dafür haben wir ja dich zum Glück noch mit dabei, der vielleicht diese Antworten parat hat. Also, oder anders gesagt, ich habe ganz viele Punkte, wo ich sage, ja, okay, da sehe ich eine Option für das eine Team, das andere Team anzugreifen. Das ist ein Schwachpunkt für das Team. Da sind sie schlagbar. Was ich mich dann halt nur frage, wo wir auch ganz am Ende noch drauf kommen, auf unsere Prediction, auf unseren Tipp. Ich weiß nicht, wie ich jedes einzelne gewichten soll, wo ich sage, okay, das wird wirklich dann am Ende spielentscheidend sein. Deswegen lass uns einfach mal durcharbeiten. Wir fangen an mit der Patriots Offense gegen die Rams Defense. Es gibt Möglichkeiten für die Rams Defense, diese Patriots Offense, diesen Tom Brady zu stoppen. In der Theorie. Zum Beispiel Druck auf Tom Brady bekommen. Mit Druck hatte er diese Saison gerne mal so seine Probleme. Aber man sollte Druck hinbekommen, ohne ihn zu blitzen. Gegen den Blitz ist er wiederum sehr stark. Haben wir öfter schon erwähnt. Generell sagt man, um Tom Brady irgendwie irgendwie zu verwirren, muss man verschiedene Dinge in der Defense machen. Also verschiedene Coverages machen, vielleicht sogar welche mixen. Vor allem nach dem Snap anders aussehen als vorher, dass Tom Brady es nicht so einfach hat, die Defense zu lesen. Und dann braucht man natürlich auch noch einen Plan gegen zum Beispiel Rob Gronkowski zu Edelman oder auch James White und gegen das Running Game. Das ist in der Theorie alles schön und gut. Aber wie macht man das praktisch? Wenn wir jetzt mal anfangen mit diesem Druck auf Tom Brady, Druck generieren, damit er eben Probleme bekommt, aber dann wiederum ohne zu blitzen, ihn aber zu verwirren oder zumindest irgendwie zu fordern. Wie macht man das am besten? Also die Patriots O-Line gehört zu den besten der Liga dieses Jahr. Jetzt kommen aber mit vor allem Aaron Donald, über den wir schon gesprochen haben, und Sue, zwei vor allem sehr starke Spieler, generell eine relativ gute D-Line. Also Sue und Donald sind sehr stark, wissen wir alle, aber die kommen mehr so über innen. Da sind die Patriots weniger anfällig als zum Beispiel über außen. Wir sprechen später noch über Dante Fowler, den Defensive End der Rams. Wie gesagt, Blitzen ist riskant. Wie ist das mit den Coverages? Du hast dich damit sehr intensiv beschäftigt, wie man das angehen könnte. Zone Coverages, selten erfolgreich gegen Brady, haben wir auch schon mehrfach erwähnt. Macht man jetzt viel Man Coverage oder vielleicht mixt man das Ganze sogar. Was würdest du vorschlagen?
Also lass uns wirklich mal an der Line of Scrimmage anfangen, weil das ist für mich, wenn wir auf der Seite des Balls schauen, ist es für mich wirklich so einer der ersten ganz zentralen Schlüssel. Und das ist genau das Matchup, was du auch eben schon gesagt hast. Dominic Kung-Su, Aaron Donald in der Mitte gegen die drei Interior Offensive Linemen von den Patriots. Und ganz richtig, wie du gesagt hast, das ist eine Stärke in der Patriots Line und generell auch in diesem Patriots Team. New England ist da richtig gut. Und das macht das Matchup eben auch so wichtig, weil die Frage lautet ja dann, wer kann dieses Matchup quasi gewinnen, ohne Hilfe zu bekommen? Also die Rams in dem Sinne dann ohne zu blitzen, die Patriots ohne zusätzlich noch einen Running Back oder was auch immer für die Pass Protection abzustellen. Und wer das schafft, wenn es einer gewinnt, wenn das nicht irgendwie in einer Patz-Situation endet, wenn das einer für sich wirklich deutlich entscheidet, ist das für mich schon ein Riesenschritt dahin, das Spiel zu gewinnen. Viele haben die Stats ja sicher mitbekommen. Brady wurde in den beiden Playoff-Spielen jetzt überhaupt nicht gesackt, hat auch kaum Hits eingesteckt. Zum Teil natürlich, weil die Line so stark ist, zum Teil aber auch, weil er den Ball unfassbar schnell los wird. Und das, da haben wir wirklich auch noch mal einen Anstieg gesehen. Vor allem, ich meine, das Chargers-Spiel wäre das gewesen, wo es wirklich sehr, sehr krass war, wo er den Ball unglaublich schnell los wurde. Und das spielt aus Sicht der Defense natürlich zusammen. Du musst auf der einen Seite die kurzen Pässe verhindern, damit der Pass-Rush eine Chance hat. Und der Pass-Rush muss schnellstmöglich durchkommen, damit Brady eben von seinem geplanten Dropback ausweichen muss. Also, dass er eben auch diese 2,4 Sekunden vielleicht dann mal hier und da nicht bekommt. So, das ist so ein bisschen dieses Zusammenspiel. Und für mich ist es aus Rams Sicht, ehrlich gesagt, wenn ich das so ein bisschen gewichte, ist es vor allem das Erste. Wie verhindert LA diese kurzen Pässe zu den Running Backs und zu Edelman? Mhm. Wenn sie das nicht schaffen, die zu verhindern, dann glaube ich ehrlich gesagt, dass Donald und Sue, so stark sie auch sind und so stark sie auch beide in den Playoffs spielen, die spielen ja beide sehr gute Playoffs, vor allem Sue hat da noch mal ein paar Schippen draufgepackt. Wenn sie das nicht schaffen, diese kurzen Pässe zu verhindern, dann glaube ich nicht, dass die beiden eine echte Chance haben, einen Zugriff auf das Spiel zu bekommen, weil dann ist die Interior Line von den Patriots zu gut, um da wirklich ganz, ganz schnelle Pressures konstant zuzulassen.
Ja, dann kommen wir aber schon zu einem anderen Ding, was du schon angesprochen hast, nämlich auch diese Bälle auf die Running Backs. Vor allem James White. Ja, mhm. in den Playoffs immer Kandidat, der heraussticht.
Ja.
Vor zwei Wochen auch wieder. Die Saints haben Kamara im Passing Game gegen die Rams immer wieder in gute Matchups gebracht. Mhm. Zum Beispiel teilweise sogar gegen Defensive Ends oder Linebacker ganz oft. Ich glaube, das darf gegen James White nicht passieren, dass man James White halt häufig in diese Matchups bekommt, zumindest was das Passing-Game angeht, nicht. Also, die Rams haben dann irgendwann schon früh angefangen, nicht mit einem Defensive End zu rushen. Also, ich habe mehrere Plays jetzt noch mal gesehen, hatten wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen im Recap, wo sich die Defensive Ends direkt um Kamara gekümmert haben, beziehungsweise er geht zu einer Seite raus und der Defensive End hört quasi mit seinem Pass Rush auf und gibt Kamara so einen mit oder versucht ihn so ein bisschen zu covern, zumindest kurz. Das fand ich relativ seltsam, vor allem, weil wenn man da nicht geblitzt hat, hatte man nur noch drei Leute im Pass Rush. Die Chargers zum Beispiel haben auch das richtig schlecht gemacht. Die haben zum Beispiel vor drei Wochen underneath viel zu passiv gespielt. Und Brady hatte immer wieder James White frei für eine Completion. Deswegen, wie soll man das jetzt aus Rams Sicht machen? Ich habe da so eine kleine Idee, aber ich bin erstmal gespannt, was du da vorschlägst, wie man das verhindert.
Also das Chargers-Problem, glaube ich, zumindest in dem Umfang oder in dem Ausmaß werden wir nicht sehen bei den Rams, weil sie das aggressiver verteidigen. Also sie werden, haben das ja auch gegen die Saints dann teilweise gemacht, vor allem gegen Michael Thomas dann auch super verteidigt, diese kurzen Pässe mit den Safeties, die dann schnell in die Box noch reinkommen oder auch den generell den Slot-Cornerbacks, den Underneath-Cornerbacks, den Linebackern, die sehr, sehr nah auch an der Line of Scrimmage gespielt haben und das aggressiver verteidigt haben, als wir es von den Chargers gesehen haben. Das Problem eben ist, und das ist das, was dann bei den Rams generell, was die Matchups angeht, so ein bisschen mitkommt. Rams haben sich ja im Laufe der Saison umgestellt defensiv und sind mehr und mehr zu einer Zone-Defense geworden. Ich vermute deshalb auch, dass sie ihre Outside-Cornerbacks auf ihren Seiten jeweils lassen werden. Also Aqib Talib und Marcus Peters, dass die nicht irgendwen in den Slot verfolgen oder Edelman da decken oder irgendwas in der Richtung. Das sehe ich eigentlich nicht. Das ist dann irgendwie auch so ein bisschen ein toter Bereich von dem Feld. Also ich schätze, dass die Patriots denen keine großen Probleme bereiten, was vertikales Outside-Passing-Game angeht. Mhm. Ich schätze auch nicht, dass New England dass sie da überhaupt großartig attackieren werden. es ist ja auch nur sehr vereinzelt eine vertikale Offense, die die Patriots spielen. Brady wirft den Ball, was die Air Yards angeht in der Saison, im Schnitt so weit ungefähr wie ein Marcus Mariota oder ein Dak Prescott. Das ist so die Reichweite, von der wir da sprechen. Der Punkt eben ist, und das macht es dann so wahnsinnig schwer zu verteidigen, zum einen, wenn die Rams ihre Zone-Coverages spielen, dann hast du aus Patriots-Sicht klare Ansatzpunkte, wo du angreifen kannst, weil du ja ungefähr weißt dann oder lesen kannst, dann zumindest im Laufe des Spiels, wo die verschiedenen Zones sind, und du hast natürlich auch schon einiges auf Tape und du weißt dann ungefähr, du kennst grobe Tendenzen, wo die Rams und wie sie ihre Zone-Coverages spielen. Das heißt, du kannst aus Patriots-Sicht schon mal so ein bisschen Matchups forcieren, was der viel schwieriger ist oder eigentlich kaum möglich ist aus Sicht der Offense, wenn der Gegner Man-Coverage spielt. Teams lassen sich ja nicht freiwillig von James White im Passspiel immer so zerlegen. Das ist einfach schwer zu verteidigen. Eben einmal, weil die Patriots ganz gezielt diese Matchups gegen Linebacker forcieren können. Und das ist ja eben auch das, was wir von Alvin Kamara gegen die Rams gesehen haben. Und Brady wirft eben extrem viele Pässe immer noch vor die Line of Scrimmage, also die Line of Scrimmage gar nicht überqueren oder nur ganz knapp dahinter. Das ist ein riesiger Teil von dem Passing Game. In Kombination mit diesen Stack Formations, also wo zwei Receiver ganz eng beieinander stehen und dann quasi der weiter hinten steht, einen freien Release bekommt und die ganzen Routes der Running Backs aus dem Backfield heraus. Dadurch bekommst du als Defense wirklich nur schwer einen Zugriff. Du kannst die Receiver kaum pressen. Du bist irgendwie die ganze Zeit am Hinterherrennen. Und selbst wenn du dann mal in deinen Zones einigermaßen stabil bist, haben die Patriots eben dazu noch die Möglichkeit, mit diesen ganzen Option Routes zu arbeiten, wo sie dann nochmal wieder das gleiche Spiel, du weißt irgendwann aus Julian Edelman Sicht ungefähr, wie sich die Zone Coverages entwickelt und wo welche Zone ist. Er sieht ja dann, wenn er seine Route startet, wie die Verteidiger sich verhalten und hat dann dementsprechend zwei, manchmal sogar drei Optionen, wo er hinlaufen kann. Das zu verteidigen, und da kommen wir später nochmal drauf, aber das zu verteidigen, gerade auch dieses Passspiel zu James White und zu Julian Edelman, ist eine Riesenaufgabe. Und wenn die Rams ihre normale Coverages spielen, mit viel Zone, mit einer zwar aggressiven Zone-Coverage auch underneath dann, und da werden wir sicher einige der Sachen auch sehen, die wir im Saints-Spiel gesehen haben, aber immer noch Coverages, die relativ vorhersehbar sind, vergleichsweise vorhersehbar sind, dann wird es richtig schwer, diese Komponente in der Patriots-Offense, und es ist eine ganz zentrale Komponente, zu stoppen.
Ja, aber was schlägst du dann vor? Also ich habe mich halt so gefragt, wir sprechen nachher noch mal über Julian Edelman und Rob Gronkowski in einer anderen kleinen Kategorie, die wir uns überlegt haben. Was machst du mit ihm, Edelman, Gronkowski? Was machst du mit der Mitte des Feldes? Was machst du mit diesen Underneath-Bereichen, über die du ja schon eben gesprochen hast, wo die Patriots eben so stark sind? Wie gehst du daran? Weil wir haben gesehen, mit vielen Defensive Backs zum Beispiel, dann fällt den Patriots was ein, wie zum Beispiel gegen die Chargers, dich zu überlaufen oder halt diese Matchups gnadenlos auszunutzen. Wenn du mehr Linebacker quasi oder irgendwie so mehr in Sachen, ja, größere Typen, breitere Typen, langsamere Typen aufs Feld stellst, mal ganz platt gesprochen, dann gibt's auch wieder Vorteile für die Patriots. Also Gronkowski weiß ich eh nicht so richtig, wie die den, also mit welchen Mitteln die Gronkowski verteidigen wollen, weil ich sehe niemanden, der es 1 gegen 1 mit ihm aufnehmen kann von den Rams, und dann wiederum das über Zone Coverage in der Mitte des Feldes zu lösen, auch irgendwie schwierig. Das gleiche ist so ein bisschen mit James White, also stellst du dann vielleicht einen Safety als Man Coverage Spieler auf James White ab, mixst du wirklich Zone und Man Coverages zusammen? Was sagt Defensive Coordinator Adrian Franke?
Die letzten zwei Punkte, die würde ich kombinieren. Ich würde eine Matchup-Zone-Coverage, zumindest, also wir reden ja dann immer von teilweise, was du mal hier, mal da machst. Genau, ich würde eine Matchup-Zone-Coverage häufiger einbauen, also dass Spieler während des Plays, dass aus der Zone-Coverage eine Man-Coverage wird, je nachdem, wie die Routes verlaufen. Und ich würde auch immer wieder mal Man-Coverage spielen, weil was dir eben nicht passieren darf, und das ist ja den Rams im Saints-Spiel wirklich sehr lange passiert, ist, dass neben diesen Geschichten, wenn ein Defensive Ender irgendwie mit rausgegangen ist, dass Corey Littleton, der Linebacker, immer wieder gegen Alvin Kamara stand. Und das war ein großes, großes Problem. Das war ein Grund dafür, dass Kamara, ich weiß es jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf, 10 Pässe oder was es war, gefangen hat. Und genau das darf dir eben gegen die Patriots nicht passieren. Und du darfst im Prinzip, du darfst dich nicht von von James White und von Julian Edelman schlagen lassen. Und wenn du das schaffst, wenn du dich nicht von den beiden schlagen lässt, dann glaube ich, dann hast du auch eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Deswegen würde ich das auf der einen Seite das machen und eben auch keine Angst davor haben, immer wieder mal Man-Coverage zu spielen. Weil klar, vielleicht vertraust du einem Marcus Peters nicht so im Moment, aber die Gefahr, die Patriots im Vertikalen, im Outside-Passing-Game darstellen, die ist nicht so groß. Deswegen wäre meine Tendenz zu sagen, okay, wir überraschen sie immer wieder mal. Wir spielen mehr Man-Coverage, als sie es vermuten, als wir jetzt die letzten Wochen und teilweise eigentlich schon fast Monate gespielt haben. Wir versuchen, einen Spieler wie Julian Edelman mit vielleicht einer Mischung aus einer Man-Zone irgendwie, dass du immer einen freien Underneath-Zone-Verteidiger hast, wie in der Cover One und dazu noch einen Man-Verteidiger gegen Edelman. Solche Sachen. Also da würde ich wirklich zum einen viel durchmischen, viele verschiedene Konzepte. Aber ich würde auch aus Rams Sicht, glaube ich, aus dieser Zone-Tendenz ein bisschen rausbrechen, weil wenn sie das wirklich ihr dominantes Mittel sein wird, was sie halt jetzt die letzten Wochen gemacht haben, dann tue ich mich auch schwer damit zu sagen, okay, da, hier und da können sie stoppen, weil dann kriegen wir die gleichen Matchups mit James White gegen Corey Littleton und dann bekommst du Gronkowski wahrscheinlich gegen John Johnson und dann bekommst du Julian Edelman gut von mir aus gegen einen starken Nickel Robbie Coleman, aber das auch der muss erst zeigen, dass er Edelman decken kann. Also da gefällt mir von diesen Zone-Matchups, die dann die Patriots ja eben wieder, wie gesagt, forcieren können, gefällt mir keins so richtig gut aus Rams-Sicht. Und deswegen würde ich aus Rams-Sicht versuchen, selbst der Aggressor zu sein, wenn man so will, und selbst die Matchups zu bestimmen.
Ja, und ich würde dann, glaube ich, halt auch mal, auch wenn Tom Brady eben gegen den Blitz so stark ist, das dann halt auch immer mal wieder aggressiv mit einstreuen. Weil dann lass vielleicht mal eine Completion gegen den Blitz zu. Aber wenn du ihn dann halt mal erwischt und mal sackst für Raumverlust oder vielleicht sogar mal einen Fumble forcieren kannst mit eben einem Blitz, mit einem überraschenden, dann ist das, glaube ich, für den Spielausgang deutlich entscheidender oder hilfreicher als dann mal halt eine mittellange Completion gegen den Blitz. Also ich würde auch sehr, sehr aggressiv sein. Vor allem habe ich mir hier aufgeschrieben, Tom Brady zu langen Bällen zwingen. Das, was du eben auch schon gesagt hast, versuchen diese kurzen und mittellangen Dinger, soweit es geht, halt zu verhindern oder zu limitieren. Und dann muss Tom Brady dann halt mal tief gehen. Und dann hast du eben, ich glaube, die Secondary der Rams hat dann einfach genug Qualität, um mit Leuten das in den Griff zu bekommen, die halt irgendwie Philip Dorsett oder Cordarrelle Patterson heißen und nicht eben mehr Josh Gordon. Ich glaube, da fehlt den Patriots eben dann die Qualität. Klar, die können auch mal einen Ball fangen, aber wir haben zum Beispiel dann auch in der Overtime letzte Woche gesehen, das sind nicht die Go-To-Guys, wenn es ernst wird für Tom Brady. Und wenn er zu denen geht, dann lassen die halt auch mal was fallen.
Also, und du zwingst die Patriots halt auch aus ihrem aus ihrem gewollten Stil auszubrechen. Und das ist ja auch so ein Patriots-Stilmittel schon seit vielen Jahren, so ein Belichick-Stilmittel, den Gegner seine erste Option nehmen, ob das jetzt ein Spieler ist oder ein bestimmter Passansatz oder was auch immer, und ihn dazu zwingen, dich mit seiner Option B oder seiner Option C quasi zu schlagen. Und das, ob die Rams das schaffen, das ist eine ganz, ganz zentrale Frage. Und da spielt das alles, was wir jetzt bisher mit Blick auf die Spielvorschau gesagt haben, das spielt da halt alles mit zusammen. Und das macht's so wahnsinnig schwer. Und klar, ich würde auch aus Rams Sicht versuchen, die Patriots zu mehr vertikalem Passspiel zu zwingen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Brady für mich stellt im vertikalen Passspiel eine größere Gefahr da als ein Drew Brees beispielsweise. Und das ist dann natürlich wieder die Frage, wie schmal ist diese Gratwanderung, wenn du deine Safeties näher in die Box reinziehst? Wie sehr vertraust du da, wenn dann plötzlich hat Chris Hogan irgendwie ein gutes Spiel und lässt einen Marcus Peters mehrmals alt aussehen? Plus dazu.
Ja. Klar, kann passieren. Kann passieren.
Und plus dazu, gerade eben im Gegensatz zu den Saints, und ich verstehe es bei den Saints immer noch nicht, warum sie es nicht machen, aber gerade im Gegensatz zu den Saints setzen die Patriots ja extrem stark auf Play-Action, fast so intensiv wie die Rams selbst. Und Brady ist daraus auch wirklich effizient und gefährlich. Das heißt, diese Komponente im Zusammenspiel eben mit dem Run-Game und den Run-Formationen der Patriots, die kommt ja auch noch viel, viel stärker mit dazu, wenn wir jetzt also eine Gesamtgleichung quasi bilden, als es im Saints-Spiel der Fall war.
Gutes Stichwort. Wir haben nämlich noch gar nicht über das Run-Game der Patriots gesprochen. Das sollte aber auch ein Thema sein in so einer Vorschau, denn das ist nämlich auch schwer zu verteidigen zum einen und zum anderen auch ein wichtiger Bestandteil der Patriots Offense. Wir haben schon mehrfach drüber gesprochen und ich wusste ja, dass du vor allem natürlich das Passing Game im Fokus hast. Ich habe mir von beiden Teams alle Running Plays der ganzen Postseason nochmal angeguckt, damit ich zumindest da ein bisschen vorbereitet bin. Wir haben schon oft drüber gesprochen, die Patriots, das ist Oldschool Running Football, zumindest größtenteils. Also ich habe da Plays gesehen, die können nicht einfacher sein eigentlich. Das ist ganz klar, das ist ein Power Running Scheme, das ist gerne mit Full Blocker, wie gesagt, wir haben häufig drüber gesprochen. Das ist eigentlich nichts unglaublich, ja, Außergewöhnliches, was die da machen. Das ist eine Art von Laufspiel, wo die Interior Line aber auch ihre Duelle gewinnen muss, damit das Ganze funktioniert. Und wir haben jetzt schon im Passing Game darüber gesprochen, mit Donald und Sue. Wenn jetzt in der Interior Line, die ja bei den Patriots ganz gut ist, wenn das nicht so richtig funktioniert, weil Donald und Sue sind ja auch im Running Game nicht gerade schlecht. Also die gehören in der Postseason bisher zu den besten Run-Stoppern der Liga. Und wie du schon gesagt hast, Sue hat auch da nochmal einen Schritt gemacht, ist nochmal besser geworden. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die Patriots mehr Probleme haben, den Ball zu laufen in diesem Spiel als in vielen anderen. Weil auf so eine Interior Line sind sie schon lange nicht mehr getroffen.
Ja, das kann gut sein. Also wenn wir eine Sache rausstellen wollen beim Patriots Run Game, wie du gesagt hast, das sind an sich viele Basics sozusagen. Der vielleicht so ein bisschen der Unterschied vom Patriots Run Game zu anderen ist halt, wie viele verschiedene Basics sie quasi nutzen. Also sie nutzen ja eben diese Power-Konzepte mit dem Fullback, bauen aber auch immer wieder Zone rein. Sie haben auch diese Jet-Sweeps mit drin. Also sie haben da schon
klar
verschiedene Elemente so. Also sind da jetzt nicht eindimensional.
Nein,
aber
das nicht.
Wie du jetzt gesagt hast, es ist jetzt nicht das komplexeste Run-Game, das man jemals gesehen hat. Und ich bin gespannt, ob die Rams das gut verteidigt bekommen. An sich hast du recht, es ist eine sehr, sehr schwierige Prüfung auch für die Patriots, gerade in der Interior-Line. Die Rams haben jetzt die letzten zwei, also in dem Playoff-Spiel haben sie sehr gut den Run verteidigt, waren aber natürlich auch in der Regular Season da echt anfällig. Also so hundertprozentig überzeugt mich noch nicht von der Rams Run Defense und das betrifft natürlich mehr die Edge Spieler und die Linebacker und die Frage ist dann, ob die Patriots bis dahin kommen sozusagen. Ich vermute aber, dass die Patriots ganz viel mit diesem 21 Personnel, also Fullback und Running Back zusammen auf dem Feld spielen werden. Dadurch auch viele Base-Formation-Looks von der Rams-Defense bekommen und dann sich quasi die Defense so ein bisschen zurechtlegen. Da sehen wir dann sicher auch wieder viel No-Huddle, dass die Rams nicht auswechseln können, um eben genau da zu attackieren, wo, je nachdem, welche Defense halt Formation, welches Personell auf dem Feld ist, um da zu attackieren, wo es den Rams eben wehtut. Haben die Rams jetzt gerade einen Safety zusätzlich aufs Feld gebracht, um in Man-Coverage zu gehen, weil sie James White irgendwie stoppen wollen, dann laufen die Patriots daraus. Und wenn die Rams eher in einer Run-Verteidigungsformation oder Personnel-Grouping sind, dann sehen wir mehr diese Pässe zu James White, zu Edelman und dann auch, wenn sich die Matchups ergeben, wie im Chiefs-Spiel auch eben zu Gronkowski. Das sehe ich so ein bisschen als den Ansatz für die Patriots. Und worauf ich dann, wenn wir das weiterdenken, gespannt bin, was ist der generelle Gameplan? Wir hatten es ja gegen die Chiefs relativ ausführlich besprochen, dass sie wirklich sehr hartnäckig am Run-Game, vor allem bei First Down, festgehalten haben, obwohl es über weite Strecken echt ineffizient war. Und New England dann extrem gut bei Second Down, bei Third Down im Passspiel war. Und so diese Drives eben immer weiter treiben konnte, so diese langen Drives auch hatte, indem sie quasi deutlich über der normalen Quote Second und Third und Long in neue First Downs umwandeln konnten. Das ist eigentlich nichts, worauf du bauen willst. Das ist keine Formel, auf die du dich von vornherein verlassen willst. Und ich gehe auf der einen Seite stark davon aus, dass New England wieder die Uhr kontrollieren will, um Jared Goff in möglichst große Drucksituationen zu bringen, dass er eben zum Beispiel so nach einem 8-Minuten-Touchdown-Drive von den Patriots aufs Feld kommt und so ein bisschen das Gefühl hat, ich muss jetzt schnell unbedingt punkten. Aber wenn das passiert, dann entstehen daraus Fehler. Gleichzeitig frage ich mich aber, ob wir das dann wieder über das Run-Game sehen oder ob es nicht doch so sein wird, dass auch schon bei First Down das Passspiel wieder eine größere Rolle einnimmt und dass die Rams, wenn sie vor allem in ihren Base-Formations sind und ihren Base-Personnel-Groupings, dass sie eben dann keine richtigen Antworten auf James White haben.
Das, ja. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Matchup ausgeht. Diese Offense gegen diese Defense, was ich nochmal hervorheben wollte, im Run-Game. Natürlich, wenn die Patriots es mit ihren Blockern in Second Level schaffen, ja, dann haben sie einen extremen Vorteil. Da ja, sehe ich auch, dass nicht die Linebacker auf dem Niveau, wie jetzt eben die Blocker der Patriots, sowohl die O-Line, die dann auf Second Level geht, oder auch der Fullback, der ja nun mal im Run-Blocking extrem stark ist.
Und Gronk natürlich auch.
Gronk, also, was ja auch eine entscheidende Rolle.
Ja.
Das war nur die Frage, wie gesagt, mit diesen 1-gegen-1-Duellen in der Interior Line, da hast du halt dann eben Aaron Donald und Sue dir gegenüber. Das wird nicht so einfach wie jetzt zum Beispiel gegen die Chiefs. Da wird es, glaube ich, dann auch einige Runs geben, die wenig bringen.
Ja, du hast halt zwei Spieler wirklich. Das ist halt
genau,
echt der Unterschied. Ne? Ja,
bisher gab es halt einen richtig guten, wenn überhaupt, in der Interior. Und dann außen noch einen, aber jetzt hast du zwei. Genau, Chris Jones. Ja.
Genau, ja. Ja, und da, also ich bin dann auch wieder umgekehrt gespannt, was die Rams defensiv machen. Ob sie dann vielleicht auch mehr mit Stunts arbeiten. Also, dass Donald und Sue im Prinzip nach dem Snap ihre Gaps tauschen. Also, der eine dann von mir aus nach links und der andere nach rechts zieht. Also, um halt auch zum einen mit den Zuteilungen bei den Patriots so ein bisschen zu spielen. Und eben auch, also wir vermuten ja alle, dass Donald derjenige sein wird, der häufiger dann das Double-Team gegen die drei Interior-Linemen bekommt, um eben Donald auch mehr 1-gegen-1-Duelle zu geben. Also das wird sicher auch was sein, was die Rams viel einbauen.
Genau, oder ihn halt auch gerne mal im Grunde als End aufstellen, also weiter außen, dass du ihn vielleicht sogar in ein Duell mit einem Tackle bekommst. Ja. Einem Tackle und einem Guard, wenn er ein Double-Team bekommt. Aber dass du vielleicht diese, ich will es nicht richtig Schwachstelle nennen, aber die Tackles sind halt schon anfälliger als die Interior Line der Patriots. Und dass du versuchst, aus Rams Sicht deinen besten Spieler halt gegen die etwas schlechteren Spieler der Patriots zu bekommen, wenn es geht.
Ja, also es ist allein an der Line of Scrimmage. Und das Schöne ist ja, oder also bei vielen Sachen muss man ja auch in der Analyse immer warten, bis man den Coaches-Film bekommt, also wirklich die ganze Perspektive, das ganze Spielfeld sieht. Das, was an der Line of Scrimmage passiert, das kann man auch live schauen. Und da kann ich echt nur jedem raten, drauf zu achten. Einmal, was machen die Rams mit Sue und mit Donald? Wie schieben sie die rum? Wer positioniert sich da wo? Wie tauschen die vielleicht noch nach dem Snap ihre Zuteilung? Und dann eben auch die Patriots, sagen die, okay, wir spielen unser Left Guard, unser Center und unser Right Guard gegen euch beide und dann schauen wir, wer gewinnt. Oder geben sie da wirklich auch bewusst Hilfe? Gibt's da im Run-Game irgendwelche Trap-Blocks mit Gronkowski nach innen? All diese Sachen. Also das ist wirklich schon so ein ganz kritisches Matchup im Passspiel und im Run-Game, wo man auch wirklich live im Super Bowl bei der Übertragung drauf achten kann.
Und wenn sich jemand was überlegen kann, dann ja wohl Wade Phillips, oder? Der Defensive Coordinator der Rams hat ja auch schon ein paar Mal auf die Patriots in der Bill Belichick-Zeit und der Tom Brady-Zeit unterwegs gewesen. Also man muss sich auch was überlegen. Man muss Sachen bringen, die man vorher wahrscheinlich noch nie so gezeigt hat in der Saison, um halt irgendwie eine Chance zu haben aus Defense-Sicht. Ja. Wollen wir den Spieß umdrehen?
Ja.
Die Rams Offense gegen die Patriots Defense. Ich habe vor allem zwei Dinge jetzt direkt am Anfang mal rausgeschrieben, die wir schon häufig erwähnt haben im Laufe der Saison bei beiden Teams. Nummer eins aus Rams Sicht, Jared Goff hat oder bekommt Probleme, wenn Defenses vor dem Snap und auch nach dem Snap schwer zu lesen sind. Wenn sie zum Beispiel nach dem Snap plötzlich ganz anders aussehen als vorher. Das zweite aus Patriots Sicht, die Patriots Defense, macht ja ganz häufig genau das. Du weißt vor dem Snap selten, wer jetzt einen Pass Rush macht, wer sich in Coverage fallen lässt. Wenn die Patriots Defense was kann, dann verwirren. Und das ist eben ein Schwachpunkt von Jared Goff. Und ich glaube, du hast es auch bei Spox, hast du über die Kunst des Verwirrens der Patriots Defense geschrieben. Ich glaube, das werden sie gegen L.A. noch intensivieren. Zumindest würde es Sinn machen, weil eben Goff gegen Druck zum Beispiel, das ist so eine Sache für sich. Und dann eben mit diesen Dingen, die er vor dem Snap nicht sieht. Was könnte da der Weg zum Erfolg sein aus Rams Sicht? Also Play-Action könnte da helfen, aber jetzt eher schnelle, kurze Pässe aus Play-Action, um dem Druck vielleicht zu fliehen, zu entfliehen. Wie würdest du da rangehen an diese Sache, an diese schwer zu lesende, schwer lesbare Defense?
Ja, ich finde, also das Kurzpassspiel könnte eine große Rolle einnehmen und da schaue ich vor allem auch auf einen Spieler wie Todd Gurley.
Zum Beispiel, jetzt nimm mir nicht meinen wichtigsten Punkt der Rams Offense-Analyse weg, aber machen wir erstmal weiter.
Also dann sage ich, sag mal nur einen Satz, wie die Rams ihn als Receiver einsetzen. Das wird ganz spannend für mich sein. Und dann natürlich auch klar Sachen wie Play Action, wie das Screen Passing Game, wo die Rams ja eigentlich sehr, sehr intensiv drauf gesetzt haben, früher in der Saison, teilweise so ein bisschen runtergeschraubt haben, jetzt das wieder mehr auch teilweise hochfahren und das auch besser, finde ich, in den letzten Wochen auch, ist es mir zumindest häufiger aufgefallen, besser in ihre generellen Play-Strukturen einbauen. Also, dass sie es in einen Play-Action-Spielzug noch einen Screen einbauen oder dass irgendwelche anderen Misdirection-Fake-Elemente mit drin sind, um die Ablenkung quasi erst auf den Screen-Receiver hin und dann von ihm wegzulenken und dann kommt der Pass doch zu ihm hin. So, um die Defense halt so ein bisschen in Bewegung zu halten und letztlich im Idealfall einen klaren Read für Jared Goff zu ermöglichen. Aber im Endeffekt ist das, also auch wieder für mich, kann man auch wieder an der Line of Scrimmage so ein bisschen starten. Die Patriots sind einfach brutal gut darin, freie Rusher hinzubekommen. Und dafür überladen sie teilweise einzelne Teile der Line oder einzelne Spieler in der Line, lassen anderswo Rusher in Coverage zurückfallen. Das sind vor allem, wenn ihr da auf zwei Spieler achten wollt, sind vor allem die Linebacker Kyle Van Noy und Dante Hightower. Das sind wirklich zwei Schlüsselspieler in diesen ganzen Pass-Rush, Blitzing-Paketen, all diesen Sachen. Beide haben über 250 Pass-Rush und über 300 Coverage-Snaps, also spielen wirklich beides. Man sieht ganz häufig, wie die an der Line da rumbewegt werden, verschiedene Positionen auftauchen, auch sich kurz vor dem Snap noch bewegen und nochmal auf eine andere Position gehen, was für Jared Goff vor allem auch ein Problem sein kann. Manchmal dann auch wirklich als Pass-Rusher angreifen, sich manchmal direkt fallen lassen, in Coverage zurückfallen lassen und manchmal aber auch ein, zwei Schritte auf die Line of Scrimmage zumachen, um sich dann zurückfallen zu lassen. Ja. Und das ist wirklich spannend zu beobachten. Da werde ich auch definitiv drauf achten im Super Bowl. Im Prinzip ist das wirklich nur eine kleine Bewegung. Ein Spieler, der macht dann ein, zwei Schritte auf die Line of Scrimmage, auf die Offensive Line zu und danach sprintet er 2, 3, 4 Yards zurück, vielleicht auch 5 Yards zurück und lässt sich in eine Zone fallen. Und das verlangt natürlich ein hohes Maß an Disziplin, auch an Timing. Oft aber eben läuft es so ab, dass einer der beiden Linebacker meistens einen Schritt auf die Line zumacht und dann sieht, dass beispielsweise der Guard oder halt der Tackle ihn erwartet. Also, dass er einen konkreten Gegenspieler hat. Und statt jetzt in den Pass Rush zu gehen und zu sagen, okay, ich versuche jetzt diesen Guard zu schlagen und versuche dann irgendwie zum Quarterback zu kommen, zieht er sich zurück und deckt diese kurze Underneath Zone, also die im Prinzip direkt gegenüber vom Quarterback ist. Was natürlich die Folge hat, dass der Guard beschäftigungslos zurückbleibt. Und auf die Art haben die Patriots ganz viele Play-Designs. Und ich habe da ein paar auf Spox in meiner Analyse habe ich da rausgeschrieben, wenn ihr da ein paar Bilder auch zu sehen wollt, und das ist ein bisschen veranschaulichter, wo die Patriots Rusher antäuschen, Blocker so in die Irre führen, weil sie glauben, die Blocker, sie hätten einen Gegenspieler. Und dann eben trotzdem mit dem formellen Rush Druck erzeugen zu können, weil du einzelne Blocker mehr oder weniger aus dem Spiel nimmst, ohne sie zu attackieren. Und dazu kommen eben diese ganzen Stunts und all diese ganzen Pressure-Pakete, die Patriots an der Line of Scrimmage spielen. Sie haben auch diese Formationen, die nicht viele Defenses spielen, wo sie dann nur einen Lineman haben, der wirklich an der Line of Scrimmage mit der Hand am Boden steht und dahinter dann ganz viele Linebacker-Safeties, diese Amoeba-Fronts, wo du gar nicht weißt, wo der Druck herkommt. Vielleicht ja, sehen
wie
wir die auch ein
die
paar
Fronts?
Mal. Amoeba.
Hör ich tatsächlich. Das ist wieder, wo wir beim Thema sind, einen Begriff hören, den man vorher noch nie gehört hat. Amoeba. Amoeba-Front.
Ja, ja. Und das ist für eine Offense natürlich wahnsinnig unangenehm und schwer zu lesen. Und du kannst eben, und da kommen wir dann für mich eigentlich fast spannendsten Matchup so ein bisschen, es gibt dir Freiheiten, was du in deiner Coverage machst. Und klar, die Patriots bringen gerne auch eben tatsächlich diesen fünften Rusher, also Blitzen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir New England für ihre Verhältnisse im Super Bowl ungewohnt häufig in Zone Coverage statt in Man Coverage sehen werden.
Du hast da muss ich jetzt leider noch mal einen Schritt zurück machen. Du hast nämlich das Screen Game angesprochen. Das war ein Punkt, den ich mir wirklich ganz fett aufgeschrieben habe. Ja, das Screen Game der Rams. Weil ich glaube, dass die Patriots da ein wenig anfällig sein könnten, wenn man sie so angreift. Ich bin darauf gekommen, auch hier übers Run Game. Auch hier alle Plays nochmal angeguckt, alle Run Plays. Und bei den Rams ist es ja bekannt, die Outside Zone Runs, die sie spielen, sind extrem schwer zu verteidigen. Diese Line, diese erfahrene Line ist extrem gut darin, diese Outside Zone Runs zu spielen. Dann, was man immer sieht, oder vor allem in den letzten Spielen immer wieder gesehen hat, diese Wide Receiver Motions, um die Linebacker zu bewegen, um sie vielleicht auch weg vom Ballführenden zu bekommen, vom Running Back dann letztendlich zu bekommen. Dann diese Wham-Blocks, extrem viele. Also wenn der Tight End auf der einen Seite steht an der Line, dann aber nach dem Snap den Defensive End auf der anderen Seite blockt. Damit spielen sie extrem viel. Und das war zum Beispiel auch ein Problem, was mir gegen die Saints aufgefallen ist. Everett, der eine Tight End, hatte damit so seine Probleme, hat sich halt ganz oft von dem Defensive End schlagen lassen, deswegen hat das Run-Game auch oft nicht funktioniert. Aber ganz entscheidend ist natürlich, dass es viel Bewegung im Backfield gibt. Also der Wide Receiver läuft von der einen Seite zur andere, der Tight End geht zum Blocken von der einen Seite dann auf die andere. Da ist eben viel Bewegung. Und es ist ganz schwer für die Linebacker dann zu sehen, wo geht jetzt dieses Play letztendlich hin. Und dann versucht man natürlich auch, mit der O-Line schnell auf Second Level zu bekommen. Und zum Beispiel die Cowboys-Linebacker, die waren da sehr, sehr aggressiv und haben sich sehr von dieser ganzen Bewegung im Backfield in die Irre führen lassen. Weswegen das Run-Game auch so gut funktioniert hat. Ich meine, wir haben darüber gesprochen, was die Running Backs für Scheunentore da hatten, CJ Anderson und Todd Gurley in diesem Spiel. Und das lag vor allem daran, dass die Cowboys sich da haben. Also sie sind halt komplett drauf reingefallen und das war dann halt leichte Beute für die, vor allem für die O-Line, für die Blocker der Rams. Und die Saints haben das eben nicht gemacht. Die Linebacker, fand ich, waren sehr, sehr diszipliniert. Und das brauchst du eben auch gegen dieses Laufspiel. Du musst unglaublich diszipliniert sein, dich nicht in die Irre führen lassen und vor allem auch diese Gap-Verantwortung. Du hast dein Gap und du musst dieses Gap verteidigen, egal was da im Hintergrund passiert.
Ja.
Und das haben wir auch schon häufiger gesagt, das ist eigentlich eine Sache, die die Patriots ganz gut können. Da, für mich wird's halt jetzt spannend, die Linebacker brauchen auch ein gewisses Maß an Speed gegen diese Art von Laufspiel. Und was zum Beispiel die Saints auch oft geschafft haben, waren dann diese 1-gegen-1-Situation an der Line zu gewinnen. Deswegen sind manche Plays, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, Todd Gurley hatte teilweise oder auch Anderson hatten teilweise überhaupt keinen Platz zum Laufen. Und auch da bin ich sehr gespannt, ob die Patriots D-Line gegen diese O-Line überhaupt 1-gegen-1-Situation so leicht gewinnen kann. Und dann bin ich darauf gekommen, wo man ja auch Speed auf der Linebacker-Position braucht, im Screen-Game. Ich meine, das eine, das kann man ja gut aufeinander aufbauen. Und deswegen bin ich da halt sehr gespannt drauf. Wie du schon gesagt hast, das Screen-Game der Rams war in dieser Saison tödlich für manche Teams und sehr erfolgreich aus Rams Sicht und auch ein wichtiger Faktor eigentlich. Aber jetzt zum Beispiel in den Playoffs hat man das relativ wenig gesehen. Sean McVay hat schon angekündigt, dass Gurley auf jeden Fall wieder häufiger den Ball bekommen soll und alle kritisieren ihn noch. Und ich habe gerade gestern, es wird immer noch darüber gesprochen, ob er eine Knieverletzung hat. Das verstehe ich immer noch nicht. Haben die denn den nicht lau? Also wo nimmt man das her? Das,
wo war die im Cowboys-Spiel, die Knieverletzung?
Genau, wo war die im Cowboys-Spiel? Und warum kann er wegen der Knieverletzung nicht den Ball fangen? Auf jeden Fall hat er ja nur 5 Touches bekommen. Er soll jetzt wieder mehr bekommen. Und ich glaube auch, dass das Run-Game, weil es eben, glaube ich, ein ganz gutes Matchup ist, diese Art von Run-Game gegen die Patriots-Defense und das Screen-Game, ich sehe da einen Vorteil für die Rams in der Hinsicht.
Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite hast du irgendwo recht, was den Linebacker-Speed angeht, wenn wir jetzt davon sprechen, wie die Patriots auf diese ganzen Misdirection und das alles reagieren. Auf der anderen Seite sind die Patriots an sich eine sehr, sehr disziplinierte Front, auch was eben das Lesen und das Reagieren von diesen, von solchen Dingen angeht. Und jetzt kann es natürlich sein, dass die Rams hier in dem Spiel rauskommen und den Ball wirklich früh 2, 3, 4 Mal diesem Jet-Sweep-Spieler auch geben, um die Defense quasi da so ein bisschen an den Haken zu bekommen. Ich frag mich aber, ob's wirklich, ob du damit wirklich so großen Erfolg gegen die Patriots hast, wenn die Patriots 2 Wochen vor Zeit hatten, um sich auf dieses Element quasi vorzubereiten. Screen Game ist nochmal ein bisschen anders. Da sehe ich das Mismatch auch, so wie du, eher auf Seiten der Rams. Und da, das meinte ich auch unter anderem mit Gurley als Receiver. Gurley ist ja keiner, der jetzt vertikalen Passspiel großartig eingesetzt wird, sondern ist ja einer, der vor allem eben bei Dump-Offs, bei diesen kurzen Pässen in die Flat und eben im Screen Game eingesetzt wird. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Sean McVay Gurley als Runner sicher auch wieder ein bisschen mehr einsetzt, aber dass er ihn vor allem als Screen-Receiver für das Spiel auf dem Zettel hat. Und was eben auch aufgefallen ist in den letzten Wochen, ist, dass die Rams, wir haben das ja die ganze Saison über gesagt, dieses 11-Personnel, 3 Wide-Receiver auf dem Feld, so der Standard gewesen und machen sie viel, viel mehr als irgendein anderes Team in der NFL diese Saison.
Schöne Statistik übrigens, die ich dazu gelesen habe, zu 11-Personnel. Die Patriots sind in dieser Saison, was 11 Runs aus 11-Personnel angeht, sehr anfällig.
Ja,
und über 5 Yards pro Run, glaube ich.
Und die Rams sind ja auch sehr, sehr, also sie laufen ja auch viel eben aus diesen.
Na, sie spielen ja fast nur 11-Personnel. Ja, genau, also wirklich absurd. Ich habe mal eine Statistik gegoogelt, um mal zu gucken, welches Team, ob man vielleicht auch so einen Vergleichswert hat, weil die ja noch nicht gegeneinander gespielt haben die Saison, ob es ein anderes Team gibt, was auch so viel 11-Personnel spielt. Ja, und da habe ich erstmal gesehen, aber trotzdem weit hinter den Rams.
Ja, ja, es ist weit. Es ist ein Riesenunterschied. Ich glaube, ich meine, die Rams sind mittlerweile irgendwie bei knappen 90% angekommen.
Also bei First und Second Down sind es, glaube ich, tatsächlich 89%.
Ja, so. Und ich glaube, die Packers wären da das Nächste. Die sind irgendwie bei Mitte, frühe 70%, genau, so in die Richtung. Ja.
Das ist absurd.
Es ist wirklich krass. Und das ist ja wirklich auch was diese Rams-Offense ausmacht, dass eben alles gleich aussieht. Runplay, Passspielzug, Play-Action-Spielzug. Ja. Und es aus defensiver Sicht eben schwer ist, das zu lesen. Was sich jetzt ein bisschen verändert hat in den letzten Wochen, ist, dass mit CJ Anderson mehr 12-Personnel, also mit 2 Tight Ends auf dem Feld, so ein bisschen Einzug gehalten hat. Dadurch ist die Quote auch runtergegangen. Die waren eigentlich im Laufe der Saison schon bei Mitte 90% mit 11-Personnel. Und dass die Art der Runs sich so ein bisschen verändert, weil du mit Anderson eben mehr Inside-Zone läufst, mit Gurley mehr Outside-Zone. Und Outside-Zone ist natürlich die Basis für dieses ganze Play-Action-Spiel von den Rams, was die Designs auch angeht. Und darauf baut halt auch extrem viel auf. Also, wenn Goff bei First Down im Passspiel gefährlich sein kann, und er ist da an sich gefährlich, dann ist es eben auch viel in Play-Action. Und da kommen viele von diesen vertikalen Elementen im Passspiel her. Ja, da sind die Rams auch aggressiver als fast jedes andere Team, eben vor allem über Play-Action bei First Down. Kein Team generell wirft ja so viele Play-Action-Pässe wie die Rams. Ich bin gespannt, wie die Rams damit umgehen, wenn die Patriots versuchen, gegen diese engen Formationen die Receiver an der Line of Scrimmage zu attackieren. Und das könnte wieder so ein bisschen auch, vielleicht ein bisschen um die Ecke gedacht, aber das könnte auch wieder was sein, was man nicht unbedingt so auf dem Schirm hat, aber was eine größere Rolle spielen könnte, wenn sie was man damit meint, das heißt, den Receiver jammen, wenn man sich jetzt diese Rams Offense vorstellt mit den engen Formationen, Receiver nah an der Offensive Line postiert. Die Patriots, was sie dann gerne machen eben ist, und das haben wir jetzt in den letzten Wochen auch ein paar Mal gesehen, habe ich jetzt bei der Analyse für die Patriots Defense mehrfach gesehen, dass sie der Edge Rusher, also der Spieler, der am weitesten außen an der Defensive Line postiert ist, im Prinzip, wie man kann sich vorstellen, dem Receiver so einen kurzen Schubser mitgibt, bevor er dann Richtung Quarterback geht und der Receiver in seine Route zieht. Und das ist was, es ist kein jetzt nichts Verrücktes, nichts Wildes, kann aber das Timing zwischen Goff und dem Receiver durcheinander bringen. Wenn das den Patriots gelingt, dann könnte das noch mal so ein Punkt sein, um das noch so ein bisschen mehr Sand in das Getriebe vom Rams Passing Game quasi zu bringen, weil klar, das ist auch kein Geheimnis, das weiß auch jeder, vor allem das Play-Action-Passspiel ist eben das, was die Rams so gefährlich macht, offensiv. Sind ja eben, wie gesagt, sehr effizient bei First Down Passing und auch bei First Down Running, weil Defense eben aus diesen engen Formationen, die sich auch so ähnlich sehen, oft nicht wissen, was kommt. Und daher kommen ja auch diese ganzen Statistiken, daher sind sie so stark, auch was Play-Action-Touchdowns zum Beispiel angeht. Und dadurch läuft Todd Gurley auch gegen so wenige Stack-Boxes, also mit 8 oder mehr Spielern in der Box direkt an der Line of Scrimmage, wie sonst überhaupt kein anderer Running Back. Das spielt alles zusammen. Und für die Patriots, glaube ich, gibt's mehrere Lagen, die du attackieren musst, um das so nach und nach so ein bisschen aufzubrechen. Weil einfach nur, und da sind wir uns sicher auch einig, Eins-gegen-eins-Duelle, da ist die Offensive Line von den Rams viel zu stark.
Das es klingt bei dir, ich höre noch nicht so richtig raus, in welche Richtung es nachher bei den Predictions und bei den Tipps geht. Also ein bisschen schon vielleicht. Ja. Da wir ja gleich noch über die Patriots Cornerbacks sprechen werden, würde ich jetzt tatsächlich schon weitermachen und vor allem was Wide Receiver der Rams und Cornerbacks der Patriots angeht oder Secondary generell, hier auslassen, weil du da gleich noch was vorbereitet hast. Oder nicht? Oder möchtest du noch jetzt was einbauen?
Lass uns jetzt noch was machen, weil ich glaube, es ist noch so ein übergreifender Punkt, der so in den Gesamttaktik so ein bisschen reinpasst.
Also jetzt aufs Passing Game der Rams bezogen.
Genau.
Glaubst du, sie werden eher versuchen, also ja, ich habe das halt für später vor eine gute Frage vorbereitet. vielleicht kriege ich die so auch noch mit eingebaut. Also kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir sprechen gleich noch über die X-Faktoren dieses Spiels. Und da hattest du vor ein paar Tagen geschrieben, Stephon Gilmore gegen Brandon Cooks. Mhm. Dieses Matchup. Und ich habe mich gefragt, oder ich war überrascht, was das angeht, weil wie sicher bist du dir, dass es dieses Matchup häufig geben wird? Weil, du hast auch schon gesagt, die Patriots sind extrem gut darin, die Nummer 1 Waffe der Rams oder des Gegners wegzunehmen. Bei den Rams bin ich mir nicht so ganz sicher, wer das sein wird.
Ja.
Man könnte jetzt auch dafür argumentieren, dass die Patriots es so machen, wie zum Beispiel gegen die Chiefs oder auch gegen die Chargers. Gilmore zum Beispiel auf Robert Woods, der sowohl outside als auch im Slot spielt. Und der Speed Guy sozusagen wird, und mit Brandon Cooks in dem Fall, wird gedoppelt. Weil, also gegen die Chiefs hat man es so gemacht und auch eben gegen die Chargers. Gilmore zum Beispiel ist häufig Keenan Allen gefolgt, auch in den Slot. Das könnte eine Option sein, dass man eben nicht Stephon Gilmore auf Brandon Cooks abstellt, sondern den versucht eben in Schach zu halten, indem man ihn doppelt. Und Stephon Gilmore kümmert sich zum Beispiel um Robert Woods, der ja auch eine sehr tragende Figur in dieser Passing Offense ist.
Ja, das ist definitiv auch, also ich bin mir nicht sicher, wie diese Matchups aussehen werden. Mein Gedanke zwischen der Stephon Gilmore und Brandon Cooks Sache war vor allem, dass Gilmore eben, wie du gesagt hast, einem Keenan Allen gefolgt ist oder auch gegen die Steelers Antonio Brown gefolgt ist. Also die Patriots definitiv keine Angst davor haben, Gilmore auch gegen diese Art Wide Receiver aufzustellen. Was ich zu der allgemeinen Secondary sagen wollte, und das ist nämlich für mich, das meinte ich vorhin ganz am Anfang von der Seite des Balls quasi, dass das für mich wirklich mit der spannendste Part in dem ganzen Spiel ist, nämlich was machen die Patriots von ihrer grundsätzlichen Coverage-Struktur her? Und da kann man mal kurz so ein klein bisschen ausholen, weil wir hatten das ja auch mehrfach da in den jeweiligen Wochen thematisiert, glaube ich. Die Teams, die der Rams Passing Offense wirklich Probleme bereitet haben. Also es waren die Lions und dann waren es eben auch die Bears und die Eagles. Die hatten ja ein paar Sachen oder ein paar Elemente, die so ein bisschen, wo sie Überschneidungen hatten, wenn man so will. Und vor allem, oder das Auffälligste war, dass sie mehrere Spieler in tiefe Zone-Coverages haben zurückfallen lassen. Also diese, vor allem Cover 4 heißt das eben. Wenn du vier Defensive Backs, zwei Safeties in der Mitte und außen zwei Cornerbacks diesen, sag jetzt einfach mal, mitteltiefen und tiefen Bereich des Feldes aufteilen. Und das hat für die Rams Offense ganz konkret zwei Auswirkungen. Zum einen, dass diese ganzen mitteltiefen, tiefen Crossing Routes und in fast jedem Play-Design bei den Rams, oder nicht fast jedem, aber in extrem vielen Passing-Designs von den Rams hast du dieses Element mit drin. Diese Crossing Route, die so zwischen 10 und 20 Yards Downfield ungefähr stattfindet. Die eliminierst du zu einem gewissen Grad damit und du eliminierst diese tiefen, oder was heißt, du machst sie zumindest deutlich schwerer, diese tiefen Play-Action-Shots. Wenn du mit vier Spielern quasi in diesem mitteltiefen, tiefen Bereich des Feldes verteidigst. Die große Frage jetzt natürlich wird sein, wollen die Patriots das machen? Patriots, nochmal, Erinnerung, ganz, ganz klar ein Cover-One-Team. Kein Team spielt mehr Man-Coverage als die Patriots. Cover-One heißt einfach, du hast Man-Coverage durch die Bank weg, einen freien Tiefen-Safety, einen freien Underneath-Verteidiger. Mhm. Was die Patriots dann eben gerne machen, ist mit dem Tiefen-Safety diese Double-Coverages spielen. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast, was sie gegen Tyreek Hill, gegen die Chiefs gemacht haben. Den freien Underneath-Zone-Verteidiger dann entweder auch als Double-Team, also wenn du beispielsweise eben wie gegen die Chiefs einen Travis Kelce noch decken musst, oder ihn eben als Blitzer einsetzen. Und ganz viele von diesen Blitz-Designs, die die Patriots spielen, basieren auf den Cover-One-Coverages dahinter und darauf eben, dass sie eins gegen eins mindestens in zwei oder drei Spots auf dem Feld spielen. Jetzt haben die Rams sich dieses Jahr allerdings gegen Cover-One ziemlich gut angestellt. Und auch das kann man sich ja eigentlich relativ leicht erklären. Jared Goff bekommt dagegen relativ klar definierte Reads, 1-gegen-1-Matchups, weiß ungefähr, wo er mit dem Ball hingeht. Es ist nicht so schwer, in der Coverage zu lesen für den Quarterback. Die Protection kann schwieriger sein, aber für den Quarterback sind die Matchups eigentlich relativ klar. Und er weiß ja, wo seine Routes hingehen. Dementsprechend wird er dann auch wissen, wo er angreifen muss. Cover 4 war für die Rams, muss man eigentlich schon fast sagen, wirklich so ein Desaster, wenn sie gegen Cover 4 spielen mussten. Gegen keine Coverage waren sie dieses Jahr statistisch schlechter. Patriots auf der anderen Seite aber haben keine von diesen Standard-Coverages, also Cover 1, Cover 0 ohne freien Verteidiger noch dazu, nur mit Blitzern eben, Cover 2, Cover 2 Man und Cover 3, keine von denen haben sie seltener gespielt als Cover 4. Also das ist wirklich eine Coverage, die Patriots, ich glaube nicht mal 25 Mal oder so dieses Jahr gespielt haben. Das wird für mich wirklich ein Knackpunkt sein. Sind die Patriots bereit, sich so radikal umzustellen von ihrer Man-Basis, wie sie ja normalerweise spielen, auf Cover 4 zu gehen, wo du natürlich du hast nicht mehr diese Matchups dann in der Secondary. Man kann aber auch argumentieren, dass die Rams Offense eben, wie du es ja auch gesagt hast, man weiß nicht so genau, was die Nummer 1 Waffe von den Rams ist. Man kann argumentieren, dass die Rams in dem Sinne keine klare Nummer 1 Waffe haben, weil viel wichtiger ist, wie die Routes in dem Scheme zusammenarbeiten. Mhm. Klar, Brandon Cooks bringt natürlich unter anderem seine Geschwindigkeit mit und die wird anders eingesetzt als jetzt ein Cooper Kupp vor seiner Verletzung beispielsweise, aber wichtiger ist, wie das alles vom Gesamtkonzept her zusammenarbeitet. Und vielleicht ist der Schlüssel für die Patriots wirklich zu sagen, okay, wir setzen jetzt nicht einen Stephon Gilmore konkret auf Cooks an, sondern wir spielen eine Zone Coverage, wo wir auch, wo wir dieses vertikale Passspiel ein bisschen verhindern. Gleichzeitig haben wir attackieren sozusagen mehr das Play-Action-Passspiel als Gesamtkonstrukt, als dass wir einzelne Spieler ausschalten. Und wenn sie das planen, dann wird die große Frage sein, können sie mit ihren Pressure-Paketen trotzdem Druck erzeugen? Und ich glaube eigentlich schon, dass sie das können. Weil wenn die Patriots dieses Jahr nicht Cover 1 gespielt haben, sondern eine Zone-Coverage, dann war meistens ihre Go-To-Coverage war Cover 3, also mit einem tiefen Safety und zwei Cornerbacks eben, die den tiefen Bereich des Feldes mit abdecken. Und daraus haben sie es auch geschafft, aus dem Four-Man-Rush Druck zu erzeugen. Also ich traue ihnen das schon zu. Die Frage wird sein, sind sie bereit und wollen sie das machen, sich so quasi auf den Gegner einzustellen?
Also halten wir fest, beide Defenses müssen komplett anders spielen als die ganze Saison über, um ja, eine Chance zu haben.
So ein bisschen.
Ist ja tatsächlich wirklich so. Also das Gleiche hast du ja bei den Rams auch schon gesagt, die ja viel Zone-Coverage spielen, aber Zone-Coverage gegen Tom Brady und Co. ist schwierig, also man müsste sich umstellen. Und bei den Patriots in der Defense ist es genau umgekehrt. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Lass uns doch mal zum aus unserer Sicht größten Mismatch des Spiels kommen.
Das größte Mismatch.
Für die folgenden Kategorien haben wir uns jeder unsere Sachen überlegt, aber auch noch ausgetauscht. Und beim größten Mismatch sind wir uns eigentlich relativ einig. Mhm. Die Rams Offensive Line gegen die Patriots Defensive Line. Du hast eben den Four-Man-Rush angesprochen. Wenn wir jetzt gucken, das ist das größte Mismatch für die Patriots. Also auf einen erfolgreichen Four-Man-Rush sollten die Patriots sich nicht unbedingt verlassen in diesem Spiel.
Es funktioniert nur über diese ganzen Pressure-Designs, die Patriots eben haben. Also wenn wir von einem straight Four-Man-Rush
zwei
sprechen,
Defensive Tackles, zwei Ends so, und
genau,
ja, das wird
die dann ihre Gap angreifen, da haben die Patriots keine Chance. Und das sehe ich auch nicht, dass sie das allzu oft machen. Also die Patriots werden, das machen sie sowieso, mit diesen ganzen Stunts wahnsinnig viel zu arbeiten. Also dass Verteidiger nach dem Snap nochmal 2-3 Schritte rüber machen und dann eine andere Gap eben attackieren. Und dazu werden sie eben diese, die ich ja vorhin gesagt habe, diese Pressure-Pakete, dass ein Verteidiger einen Rush andeutet, sich dann aber doch in eine Zone-Coverage zurückfallen lässt. Das werden wir sicher häufig sehen. Als ich für die Vorbereitung von der Folge so ein bisschen die verschiedenen Positionsgruppen durchgegangen bin, fand ich auch, dass eigentlich jetzt kein Matchup so wirklich krass einseitig ist, außer eben das. Und für mich ist es eine solide Defensive Line von den Patriots gegen eine wirklich exzellente Offensive Line der Rams. Und fast alles, was wir ja jetzt eben bei dem Duell der Rams Offense gegen die Patriots Defense besprochen haben und worauf wir jetzt teilweise auch noch im weiteren Verlauf kommen, dreht sich ja um die Idee, dass die Patriots mit dem einfachen Four-Man-Rush es schwer haben werden, Druck zu kreieren. Und das ist dann für mich auch eine ganz zentrale Storyline von diesem Spiel. Klar, du hast einen Trey Flowers beispielsweise gegen Andrew Whitworth. Das wird sicher ein spannendes Duell. Aber an sich haben die Rams hier einen ganz klaren Trumpf auf ihrer Seite. Und klar, wir sprechen viel darüber, wie die Patriots Goff trotzdem unter Druck setzen und das Run-Game stoppen können, all diese Sachen. Aber wenn wir das mal umdrehen und schauen, wenn die Rams ihre Überlegenheit, die sie da ja haben an der Line of Scrimmage, sagen wir, gewissermaßen ausspielen und selbst darauf aufbauen können, indem sie eben gewissermaßen die Konter der Patriots kontern können, dann sehe ich da eben auch eine riesige Chance für die Rams.
Was mir aber jetzt vor allem auch nochmal gegen die Saints so ein bisschen aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du dir das auch so ging, die Rams O-Line gegen eben solche Stunts oder auch so gegen Rusher, die vorher nicht unbedingt so aussehen, als würden sie rushen, hatte die O-Line dann auch ab und zu mal ihre Problemchen, oder?
Das ist sicher auch der Weg für die Patriots. Das ist gerade, wenn wir, falls es wirklich so kommen sollte und die Patriots weniger blitzen, weil sie mehr in traditionelleren, in Anführungszeichen, Zone-Coverages sitzen, dann kann es eigentlich nur so funktionieren. Aber wie du gesagt hast, du kannst damit schon auch Erfolg haben, ja.
Und vor allem glaube ich, dass dieses Mismatch, wenn wir es Mismatch nennen, auch im Run-Game eben den Rams helfen wird, wie ich ja schon angesprochen habe. Und auch nicht nur im Outside-Zone-Run-Game, sondern halt auch Inside-Zone. Ich glaube, auch CJ Anderson wird wieder eine Reihe von Bällen bekommen, eine Reihe von Snaps sehen. Ja. Und dann glaube ich auch ein wichtiger Faktor sein. Wobei ich glaube, dass Todd Gurley eine interessante Rolle spielen wird in diesem Super Bowl. Ja, ich habe da irgendwas im Gefühl. Ich habe das im Gefühl, dass Todd Gurley.
Ich habe so im Gefühl, dass du noch auf dein Gefühl zu sprechen kommst.
Ja, das könnte sein. Aber ich glaube schon, dass, also wenn man das eben gut kombiniert, gerade wenn man dieses Mismatch ausnutzt, das heißt, im Run-Game oder auch, wie wir schon angesprochen haben, im Screen-Game, im Play-Action-Game, wenn du das eben schaffst, auszunutzen, weil zum Beispiel mit dem Screen-Game, also du, oder auch, ja, mit dieser O-Line, du nimmst halt, oder du sorgst dafür, dass Goff vielleicht nicht so viel Druck bekommt, dann auch mit kurzen Pässen zu Gurley zum Beispiel, ist das Risiko kleiner, dass Goff einen Fehler macht, dass es einen Turnover gibt. Du spielst dann auch noch die Stärke deiner O-Line aus, eben auch die sind ja alle, obwohl sie schon relativ alt sind, ganz gut zu Fuß, ganz gut agile, ist eine relativ agile O-Line. Und die Stärke spielst du aus. Und natürlich ist das auch die Stärke von Todd Gurley, hinter Blockern, hinter Vorblockern zu agieren. Das ist keiner, oder ja, er kann halt hinter Blockern seine Explosivität und seine Vision ausspielen. Das haben wir halt schon oft gesehen in dieser Saison. Und ich glaube eben auch, dass du damit halt auf eine Schwachstelle der Patriots triffst. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt auf dieses Duell an der Line.
Ja, und gerade, also gerade um das da nochmal fortzuführen, dieses auf quasi die Konter der Patriots kontern, das wäre ja auch genau sowas. Also wenn die Patriots wirklich sagen würden, okay, wir gehen in mehr Zone-Coverage, wir spielen da ein bisschen anders als sonst oder eigentlich deutlich anders als sonst, dann öffnen sich ja auch gerade Räume für das Run-Game. Also wenn du eine Cover 4 spielst, dann öffnen sich auch Räume fürs Run-Game. Und die Patriots sind halt an der, das ist dann der krasse Unterschied gerade zu den Spielen gegen die Bears und gegen die Eagles. Und die Eagles spielen natürlich auch viel Cover 3. Die beiden Teams sind wahnsinnig stark mit ihren Four-Man-Rushes an der Line of Scrimmage. Und das sind die Patriots ja eben individuell betrachtet jetzt so nicht. Also definitiv nicht auf dem Level von den anderen beiden Teams. Und wenn sie dann sagen, okay, wir versuchen oder wir nehmen quasi das vertikale Passspiel weg, dann könnte es auch sein, dass die Rams, und das haben sie in den Spielen eben teilweise nicht gezeigt, gegen die Cowboys zum Beispiel haben sie es ja dann gezeigt, dass wenn die gegnerische Defense ihnen das Run-Game anbietet, dass sie es dann auch nutzen. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen auch so ein Schachspiel sein kann, okay, wie aggressiv sind die Patriots in ihren Coverages? Versuchen sie eher, sich auf Goff zu fokussieren sozusagen und das vertikale Passspiel, diese ganzen Crossing Routes wegzunehmen? Und können die Rams das dann jeweils mit dem Run-Game kontern?
Ja, ist auch wieder ein Punkt, wo ich danach sage, es wird sehr spannend, wie sie es machen. Weil das ist das, was ich ja am Anfang angesprochen habe. Es gibt so viele Punkte, wo man sagt, ja, da könnten sie angreifen. Aber wir wissen halt auch alle, das wissen die auch. Die hatten auch 2 Wochen, um sich vorzubereiten. Ja. Wir haben 2 hervorragende Coaching-Staffs. Die könnten beide mit was komplett Neuem um die Ecke kommen. Und wir können bei beiden oder bei allen Sachen nicht zu 100% sagen, so werden sie es höchstwahrscheinlich angehen, weil vielleicht gehen sie es auch anders an, je nachdem, wo sie ihren Fokus haben. Lassen sie sich eher, sagen sie eher, okay, wir versuchen eben das Run-Game und die kurzen Pässe von Goff zu stoppen und Goff soll uns mit langen Bällen oder generell individuell schlagen. Das wollen wir erstmal sehen, so ungefähr. So kann man ja auch an die Sache rangehen. Lass uns zur nächsten Kategorie kommen.
Der X-Faktor.
Und damit meinen wir Dinge, die wirklich den Unterschied ausmachen können. Ein Punkt, wo wir uns direkt einig waren, den wir beide hatten und den wir auch schon so ein bisschen angedeutet haben, ist Dante Fowler gegen die Patriots Tackles. Da sind wir uns, wie gesagt, einig. Der Fokus für die O-Line der Patriots wird natürlich bei Sue und Donald liegen, weil es einfach die stärksten Spieler an der Line sind. Und die Schwachstelle, wenn man es überhaupt so nennen kann, sind die Offensive Tackles der Patriots. Fowler hat gezeigt, wie wichtig er sein kann. Er hatte schon ein paar Big Plays, seit er bei den Rams ist, nach dem Trade. Also wenn Fowler ein gutes Spiel hat, kann er auf jeden Fall dieser X-Faktor werden.
Sehe ich ganz genauso. Interior Line haben wir jetzt ausführlich gesprochen. Und wie gesagt, was ich ja vorhin, glaube ich, ganz am Anfang irgendwann schon mal erwähnt hatte, wenn wir davon, wer gewinnt das Duell sozusagen, sprechen, dann meinen wir natürlich ohne Hilfe, also ohne Blitzing, ohne zusätzliche Protection-Hilfe, wer ist da gewissermaßen überlegen? Und darauf baut dann ja auch viel drumherum auf. Und wenn wir dann eben das weiterdenken, dann ist natürlich so die nächste Frage, wie wirkt sich das auf den Rest aus, wenn man so will? Jetzt sagen wir einfach mal, in der Interior gibt es ein bisschen eine Putt-Situation. Die Rams gewinnen ein paar Snaps, die Patriots gewinnen ein paar Snaps, keiner ist da so richtig dominant. Dann wird's unheimlich stark darauf ankommen, dass Dante Fowler seine 1-gegen-1-Situation, die er ja höchstwahrscheinlich auch bekommt, ausnutzen und gewinnen kann. Und wir haben das gegen die Saints auch zum Teil gesehen. Wenn der ein dominantes Spiel hat oder zumindest dominante Momente, dann kann das auch ein Schlüssel zum Sieg für die Rams sein, weil du dann eben Brady auch mit einem dritten Spieler noch unter Druck setzen kannst. Und ja, gut, also Patriots Line, du hast jetzt ja auch gesagt, wenn man es überhaupt so nennen kann, Schwachstelle. Gerade auf der linken Seite, Trent Brown beispielsweise, hat sich unglaublich gemacht. Der spielt wirklich auch in den letzten Wochen sehr, sehr stark. Das wird alles andere als ein leichtes Matchup für Dante Fowler. Aber wenn wir sagen, in der Mitte trifft Stärke auf Stärke, dann ist Fowler gegen Trent Brown, wenn er sich auf der linken Seite der Offense aufstellt, ist definitiv, finde ich, ein ganz, ganz, so ein bisschen vielleicht ein, was so ein bisschen unter dem Radar fliegt, aber es kann ein ganz, ganz wichtiges Matchup in dem Spiel sein.
Dann aus deiner Sicht auch noch ein X-Faktor für dieses Spiel, die Patriots Cornerbacks. Da haben wir jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, aber inwiefern siehst du die als X-Faktor? Da bin ich gespannt.
Ja, also vor allem, gut, Gilmore, wie gesagt, ich vermute, wenn Man-Coverage, dass wir Gilmore gegen Brandon Cooks sehen. Das wäre zumindest mein Ansatz. Ich glaube auch, dass die Patriots das so machen würden. Die spannende Frage dann so ein bisschen, wen gibst du J.C. Jackson? Lässt du ihn gegen Robert Woods spielen oder lässt du ihn vielleicht doch eher gegen Josh Reynolds spielen? Das noch so ein bisschen offen. Und dann auch, wie decken sie dann den jeweils anderen Rams-Receiver? Klar, wir haben jetzt viel, oder ich habe jetzt viel drüber gesprochen, wie die Patriots vielleicht mit Cover 4 umstellen und wie sie da verteidigen könnten. Aber das ist natürlich keine absolute Vorhersage. Und egal, selbst wenn sie das in ihren Gameplan aufnehmen, dann werden sie immer noch auch einiges an Man-Coverage spielen, ganz klar. Das ist ihre Coverage-Foundation, das werden wir auch im Super Bowl sehen. Und ich glaube, das müssen sie zu einem gewissen Grad auch. Und vor allem eben aus Cover One werden sie Goff mit diesen Blitzes so richtig vor Probleme stellen können. Daraus dann aber eben umgekehrt sind die Patriots wieder anfällig für diese Play-Action-Deep-Shots von den Rams, also für die vertikalen Pässe von den Rams im Play-Action-Passspiel, gerade auch bei First Down, aber nicht nur bei First Down. Und die dürfen dir eben nicht passieren aus Patriots-Sicht. Also so ein 50-Yard-Play-Action-Pass, das sind natürlich die Plays, die du nicht kassieren darfst. Und dafür müssen die Cornerbacks in 1 gegen 1 Man-Coverage standhalten können. Ansonsten funktionieren eben auch viele von diesen Blitzes, die ich aus Patriots-Sicht, wenn ich jetzt aus Patriots-Sicht argumentiere, sehen will eigentlich, dass du sie gegen Goff anbringst und Goff dazu zwingst, mit solchen Situationen fertig zu werden.
Für mich gibt's noch einen weiteren X-Faktor. Und zwar nicht auf dem Feld, sondern daneben. Sean McVay gegen Bill Belichick. Hm. Weil das sind einfach zwei der besten Headcoaches der Liga. Aber trotzdem ja. Komplette Gegensätze. Also auf der einen Seite hast du diesen unglaublich erfahrenen Coach, auf der anderen Seite den jüngsten Super Bowl Coach aller Zeiten. Für mich halt der X-Faktor bei der Sache ist, wer hat denn jetzt, also ihr merkt ja, wie schwierig es ist, zu sagen, okay, es gibt die und die Möglichkeiten, da gibt es Schwachstellen, aber welche greifen wir jetzt explizit an? Also wer hat den besseren Gameplan im Endeffekt? Aber dann ganz entscheidend für dieses Spiel auch, wo so zwei gute Coaching-Staffs aufeinandertreffen und zwei Teams, wo ich finde, die können auf unterschiedliche Art und Weise eben gewinnen, das, was wir auch schon häufig angesprochen haben. Wer kann sein System im Laufe des Spiels besser anpassen von den beiden? Ich glaube, darauf wird es extrem ankommen. Ich glaube, dass wir auch zwei ziemlich unterschiedliche Hälften sehen werden, was das angeht, je nachdem, wie es läuft. Aber auch die beiden hatten, wie gesagt, zwei Wochen Zeit, sich vorzubereiten. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir auch Dinge sehen werden, über die wir jetzt vielleicht sogar noch gar nicht gesprochen haben, dass wir irgendwas sehen werden,
bestimmt,
was uns überraschen wird, womit wir nicht rechnen. Und für mich auch noch so ein kleiner X-Faktor, wie mutig ist Sean McVay in seinem ersten Super Bowl? Das ist für mich wirklich eine ganz entscheidende Frage, weil wir haben im letzten Spiel gegen die Saints teilweise ungewohnt konservative Tendenzen gesehen. Bei Sean McVay finde ich nicht wirklich besorgniserregend oder nicht, wo ich sage, oh, das war jetzt aber sehr konservativ, außer vielleicht das Field Goal da von der 1-Yard-Linie oder was das war. Ja. Ich glaube halt einfach nur, dass gegen die Patriots im Super Bowl musst du Eier mitbringen. Und wir haben letztes Jahr gesehen mit Doug Peterson zum Beispiel, der hatte eben Eier in diesem Super Bowl, in diesem Spiel. Und der hat dann am Ende auch da deshalb gewonnen, weil er halt so mutig war. Und ich glaube, das Falscheste, was es gibt, wäre es, die Patriots mit konservativem Playcalling irgendwie anzugehen. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Ist halt die Frage, hat Sean McVay diese Eier in diesem Spiel, in seinem ersten Super Bowl mit, wie alt ist er, 33 oder so?
Ja, 33. So alt wie du. Genau halb so alt wie du.
Belichick. Also wie ich. halb so alt wie Belichick. Das ist schon krass. Der Altersunterschied ist enorm. Das ist halt für mich so ein bisschen die Frage, die sich da stellt, wer geht das Spiel wie an und wer kann besser adjusten im Laufe des Spiels aus Coaching-Sicht. Wollen wir weitermachen mit dem nächsten kleinen Block? Wir haben
sehr gerne.
Wir haben noch drei, aber jetzt werden sie immer unterhaltsamer sozusagen. Weniger analytisch, sondern immer unterhaltsamer.
Wollte gerade sagen, nach dem langweiligen Part.
Ja, nach dem 10 drögen Nerd-Part kommen wir jetzt ein bisschen Entertainment.
Player to watch.
Ja, auf welche Spieler sollte man ein Auge werfen oder sie zumindest beobachten? Ich habe mich da ein bisschen schwer getan, ehrlich gesagt, weil ich finde, es gibt enorm viele. Und enorm viele, die auch dem Spiel ihren Stempel aufdrücken könnten. Also, ja, am Ende wird's dann doch der Tight End Everett von den Rams, der auf einmal das Spiel seines Lebens hat. Oder doch wieder James White. Oder hast du nicht gesehen? Du hast dich für Julian Edelman entschieden.
Ja, genau. Also natürlich auch jetzt nicht der kreativste Name, wenn wir auf die Patriots schauen. Aber es ist für mich eben, jetzt haben wir haben jetzt ja relativ viel wirklich über Coverages und über die Line of Scrimmage und so gesprochen. Julian Edelman und sein Duell, was ja häufig vermutlich gegen Nickell Robey Coleman stattfinden wird, ist für mich ein ganz ganz zentraler Faktor auch in dem Spiel. Und bei Robbie Coleman denkt jetzt natürlich jeder erstmal an diesen absurden Non-Call da im Championship-Game gegen die Saints. Was man aber eben auch nicht vergessen sollte, die Rams haben dieses ganze Kurzpassspiel von den Saints und die Offense von New Orleans baut ja auch maßgeblich genau darauf. Das haben die insgesamt vor allem dann im Laufe des Spiels super verteidigt. Und das waren zum Teil eben auch die Safeties, die dann immer wieder mal da zur Unterstützung näher an die Line of Scrimmage, näher in die Box kamen. Aber eben auch Robbie Coleman, vor allem gegen Michael Thomas, wirklich, wirklich gut verteidigt. Und das war ja auch, was wir im Vorfeld des Spiels gesagt hatten, so was ein Problem war im Regular-Season-Duell zwischen den Saints und den Rams. Da haben die Rams noch viel mehr Man-Coverage gespielt. Und da hat Michael Thomas Peters ja so auseinandergenommen. Robbie Coleman hat es viel, viel besser gelöst. Das muss er jetzt im Prinzip gegen Julian Edelman wiederholen. Mhm. Und das ist natürlich, ist das ein komplett anderes Matchup. Einmal, weil Edelman ein ganz anderer Receiver-Typ ist. Viel, viel agiler, viel beweglicher als ein Michael Thomas, aber natürlich auch viel weniger physisch, also viel weniger eine physische Präsenz, wenn man so will. Aber natürlich auch, weil bei den Patriots, und ich hatte es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, so wahnsinnig viel mit diesen Option-Routes funktioniert. Und darauf müssen die Rams Antworten finden. Wenn es im Endeffekt so sein sollte, wenn wir am Montag da sitzen und sagen, okay, Edelman hat sein Matchup gegen Robbie Coleman glasklar gewonnen, dann öffnet das natürlich auch Räume für James White, für Rob Gronkowski. Und die drei funktionieren ja auch oft stark im Zusammenspiel, was die Route-Kombination angeht, was die Formationen angeht, wie sie, wenn sie dann alle drei irgendwie auf der gleichen Seite zu finden sind, all diese Sachen. Für die Patriots ist das, glaube ich, wirklich ein zentraler Schlüssel, um offensiv das Spiel gewinnen zu können. Für die Rams ein zentraler Schlüssel, um das Passspiel der Patriots doch deutlich einzuschränken. Und dann kommen wir wieder dazu zurück, wie kannst du das Kurzpassspiel stoppen, um deinem Pass-Rush eine Chance zu geben?
Das klingt für mich sehr schlüssig, warum für dich Julian Edelman ein Player to watch ist. Ja, wie gesagt, ich habe mich da ein bisschen schwer getan. Ich habe jetzt mal Rob Gronkowski aufgeschrieben, weil ich war kurz davor, ihn auch als eines der größten Mismatches der Partie zu nehmen, tatsächlich, weil ich irgendwie Probleme habe zu sehen, wie die Rams insbesondere ihn verteidigen können. Oder mit wem oder in welcher Form. Die Rams haben in dieser Saison 13,4 Yards pro Reception eines Tight Ends zugelassen. Damit sind sie ganz weit.
Das ist nicht weniger.
Ganz weit vorne mit dabei. Ich glaube, nur ein oder zwei Teams sind da weiter vorne oder haben noch mehr Yards pro Reception zugelassen. Wie gesagt, ich frage mich halt, wer ihn verteidigen soll. Dann hat man in den letzten Wochen gesehen, wie wichtig und wie gut er eben auch noch ist als Matchup-Waffe. Die Chiefs haben es erfahren müssen, vor allem gegen Ende des Spiels. Er ist vielleicht nicht mehr der explosivste. Also wenn der von der Line of Scrimmage ins Rollen kommt, ich finde, das sieht immer ein bisschen langsam und behäbig aus, aber der ist halt einfach extrem groß, extrem physisch und kann halt extrem gut, ja, ist ein extrem guter Receiver dann eben auch noch, neben all dem. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der könnte den Rams zum Verhängnis werden und ich habe auch noch einen kleinen Fun-Fact in der nächsten Kategorie.
ich habe noch einen Namen, den ich noch zumindest kurz in den Raum werfen wollte, damit wir das mal so ein bisschen genannt haben. Das ist Trey Flowers. Ich hatte es einmal ganz, ganz kurz gesagt, vorhin noch bei dem anderen Part.
Defensive End der Patriots.
Ganz genau, Defensive End von den Patriots. Patriots haben viele solide Spieler an der Line of Scrimmage und generell in der Front Seven. Trey Flowers ist wahrscheinlich der gefährlichste, wenn wir jetzt von rein 1 gegen 1 Matchups sprechen. Und ich bin gespannt, welche Matchups die Patriots da wählen, ob sie ihn häufiger gegen Whitworth spielen lassen oder ob dann doch auf der rechten Seite gegen Rob Havenstein. Also da hat er sicher eher noch einen Zugriff. Aber wenn wir jetzt einen Spieler rausstellen, wo wir sagen, okay, können die Patriots vielleicht auch mal wirklich ein, zwei Drives ohne Blitzing und mit relativ konservativer Coverage sozusagen spielen, dann ist Trey Flowers, denke ich, ein ganz zentraler Spieler, weil er eben auch derjenige ist, dem ich am ehesten zutraue, rein in 1-gegen-1-Duellen an der Line of Scrimmage ein Problem für die Rams darzustellen.
Und jetzt wird es gewagt.
Bold Predictions.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir reden über Bold Predictions. Und wir haben beide mehrere. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne deine noch nicht und du kennst meine auch nicht. Und Meine sind wirklich sehr gewagt. willst du anfangen?
Also gewagt sind meine auch, sonst wären es ja keine
Ja, das ist richtig. Aber man kann ja die etwas weniger gewagten und die sehr gewagt nehmen. Sag mal eine von deinen. Vielleicht, okay, okay, vielleicht haben wir auch Überschneidungen, was ich aber eher nicht glaube.
Ich fange mal an. Okay, meine erste Bold Prediction ist, dass Jared Goff in dem Spiel mehr Interceptions als Touchdown-Pässe wirft.
Oh, du alter Pessimist. Das ist ja so gemein. Das ist ja, ja richtig ja, böse ist, Prediction.
Ich.
Aber redest du jetzt von 5 Interceptions und 4 Touchdowns oder?
Ja, gut, es kann ja beides sein.
Eine also, Interception und kein Touchdown. Das ist natürlich.
Also mein Gedanke war so ein bisschen Richtung 2 Interceptions, 1 Touchdown, sowas in der Ecke.
Ja.
Ich war bei Goff ja wirklich sehr lange sehr kritisch. Also ich war ja auch schon kein Fan, als er aus dem College kam. Ich war dann, gut, die erste Saison unter Jeff Fisher, die ist auch einfach mal geschenkt.
Die kannst du streichen.
Die letzte Saison letztes Jahr, da hat man natürlich Fortschritte gesehen, aber ich war immer noch echt skeptisch. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Defense und dieser Coach, der ihm da quasi gegenübersteht, oder dieses Coaching-Gespann, das ihm da gegenübersteht, dass das noch zu viel ist für Jared Goff. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir einen einseitigen Super Bowl erleben dieses Jahr, dass der dann mit wirklich einem so ein bisschen einem Einbruch von Jared Goff auch zusammenhängt.
Meine Bold Prediction. Also es sind so zwei kleine. Es geht um einen Rekord oder es geht um zwei Rekorde. Es gibt einmal den Rekord von James White. Im
Receiving.
Genau, Most Receiving Yards eines Running Backs. 110. Das war gegen Atlanta. Vorletztes Jahr. Und dann gibt's einmal Scrimmage Yards in einem Super Bowl, gehalten von Jerry Rice. 220 Scrimmage Yards. Einen dieser beiden Rekorde wird Todd Gurley brechen in diesem Spiel. Einen davon. Ich weiß, das ist sehr, sehr bold, aber ich will mich mal richtig aus dem Fenster lehnen.
Wenn sie ins Screen Game gehen,
genau.
Du hast dann irgendwie einen 70-Yard-Screen-Touchdown oder sowas, dann bist du schon
bei unterwegs. 70, wie du schon sagst, und dann sind es halt auch nicht mehr so viele, bis 110. Wie gesagt, achtet auf das Screen Game der Rams. Ich erwarte mir da einiges und ich erwarte mir auch einiges von Todd Gurley, der, glaube ich, auch vom Kopf her sehr, sehr auf Wiedergutmachung aus ist. Das hat nicht so viel zu bedeuten aus sportanalytischer Sicht, aber ich erwarte mir trotzdem ein gutes Spiel von ihm und ja, 110 Receiving Yards oder halt 220 Scrimmage Yards, das halte ich dann doch für eher unwahrscheinlich als Running Back, aber wer weiß. Schauen wir mal, eins von beiden.
Ja gut, wahrscheinlich, wenn er das eine schafft, schafft er sogar das andere auch, ne?
Es könnte gut sein, ja.
Also
kommt halt echt auf den Spielverlauf auch an, extrem. Ja. Aber das ist meine erste Bold Prediction. Ich würde sagen, du noch eine zweite und ich noch eine zweite.
Ja, ich habe eine, die super dazu passt. Deswegen,
okay.
Ja, dann mach die. Kann ich dir aber direkt einschreiben. Bold Prediction, die Patriots werden 3 Spieler in diesem Spiel haben, die mehr Rushing Yards haben als Todd Gurley.
Das ist ja, also quasi sagst du, nee, deine Bold Prediction
das
ist
Gegenteil
ist
quasi.
Quatsch.
Michelle, White, Burkett, Edelman über irgendwas. Also irgendwelche 3 Spieler, die jeweils mehr Rushing Yards haben als Todd Gurley.
Das finde ich gar nicht mal so unwahrscheinlich. Es kommt halt sehr darauf an, was für ein Spiel die Rams generell haben.
Ja, ja.
Was Todd Gurley für ein Spieler, wie viel er auch eingesetzt wird. Und dann kann das gut passieren, glaube ich schon. Jetzt komme ich.
Gut, wenn deine Prediction eintrifft,
dann wird es wirklich sehr schwierig. Meine zweite Bold Prediction ist Rob Gronkowski. Oh Gott, ich will das gar nicht sagen, weil das so absurd ist. Rob Gronkowski. Nein, das kann gar nicht passieren. Aber ich habe so einen lustigen Fun Fact noch kurz vor der Aufnahme.
Das ist der Fun Fact.
Pass auf. Okay, ich baue es anders auf.
Okay,
Fun
okay,
Fact,
okay.
Beziehungsweise eine kleine Fun Statistik. Rob Gronkowski hat in seinen Postseasons entweder 0 oder 3 Touchdown-Pässe gefangen. 2010 0. Da hatte er auch nur ein Spiel. 2011 3 Touchdowns. 2012 auch nur ein Spiel. Ich glaube, da hat er auch nur ein Target bekommen. Ich weiß nicht, hat er sich da verletzt? Ist schon zu lange her. 0 Touchdowns insgesamt. 2014 3 Touchdowns in der Postseason, 2015 3 Touchdowns, 2016 war er verletzt in der Postseason, da hat er gar nicht gespielt. Und 2017 hatte er wieder 3 Touchdowns in der Postseason. Momentan hat er 0. Sprich, meine Überbowl-Prediction ist, er macht 3 Receiving-Touchdowns.
Und danach macht er Schluss.
Und es ist wahrscheinlich ja auch noch sein letztes Spiel. Also wenn man seine Aussagen so hört, die sind sehr, sehr, ja, gucken wir mal. Das ist nicht so das, was Tom Brady zu Beginn unserer Folge gesagt hat. Ganz im Gegenteil, er weicht den Fragen eher aus. Also es könnte gut und gerne sein letztes Spiel sein. Mit 3 Touchdowns im Super Bowl, Super Bowl MVP, kann man mit aufhören, würde ich sagen. Ja, das ist meine zweite Bold Prediction.
Ich bin gespannt.
Ich auch. Gott, wenn ich eine von denen treffe, ne? Ich lasse mich die ganze Offseason dafür abfeiern.
Zu Recht.
Und jetzt wird's entscheidend. Jetzt die allerwichtigste und spannendste Frage von allen.
Und wer gewinnt? Die Tipps.
Ja, eine kleine Prognose. Ein Tipp. Wer gewinnt? Also ich habe da, ich tue mich extrem schwer und ich habe mich tatsächlich auch bis jetzt noch nicht entschieden. Muss ich ja gleich.
Das ist meistens am besten.
Ja, so aus dem Bauch. Aber also
kurzfristig aus
dem
Bauch.
Guck mal, das Ding ist, die Rams, ich finde, es gibt tatsächlich sportlich, rein sportlich und qualitativ auch individuell einige Punkte, wo ich sagen würde, ja, da sehe ich die, da haben die Rams vielleicht die Nase vorne. Auch was die Line angeht, auf beiden Seiten des Balls, könnte das Matchup an der Line für die Rams ausgehen und dann hat man eine extrem gute Chance zu gewinnen. Dann gibt's aber auch wieder extrem viele Argumente für die Patriots. Vor allem natürlich der mentale und psychische Part, der, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist. Das ist nämlich enorm viel Druck, der auf einem lastet. Vor allem, wenn man dann hinten liegt und die Patriots haben schon alles durchgemacht. Das Coaching-Staff hat schon alle Situationen durchgemacht. Tom Brady sowieso. Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung bei den Patriots. Also ich meine, da alles, was wir hier jetzt oder was du vor allem analysiert hast in den letzten anderthalb Stunden, das wissen die natürlich auch und noch viel detaillierter. Und ja, mit 2 Wochen Vorbereitungszeit ist Bill Belichick und sein Coaching-Staff sehr, sehr gut und sind immer gut, sich besondere Lösungen zu überlegen und die Schwachstellen halt herauszufinden sozusagen oder anzugreifen. Die Rams müssen, also für mich ist so der Knackpunkt, wenn die Rams es schaffen, die Patriots Offense so wenig oder so kurz wie möglich auf dem Feld zu lassen, dann haben sie eine sehr gute Chance. Also gar nicht erst anfangen lassen, bei First und Second Down da ihre 4-5 Yards zu passen und zu laufen, Turnover kreieren. Ich finde, die Rams müssen aggressiv sein, das, was wir schon gesagt haben, defensiv vor allem, sehr, sehr aggressiv sein. Ich meine, es ist der Super Bowl, man muss alles oder nichts geben oder gehen. Und entweder man halt Turnover nach Downs oder halt anders, auf einem anderen Weg. Aber ich glaube, die müssen sehr aggressiv sein, um die Patriots vom Feld zu kriegen. Und wenn man dann selber Ballbesitz hat, dann, finde ich, muss man an der Uhr gehen. Das, was die Patriots eigentlich immer machen, die gegnerische Defense müde spielen, das müssen dann die Rams machen. Also defensiv aggressiv und offensiv, ich würde nicht sagen passiv, aber halt zeitraubend. Das ist zwar vielleicht unsexy und vielleicht auch ein bisschen ungewohnt für die Rams, aber ich finde, gegen die Patriots muss man schon so in die Richtung gehen. Und wenn das alles klappt, dann haben sie eine gute Chance.
Und dein Tipp?
Ich wollte jetzt eigentlich erstmal deinen Tipp abwarten, aber.
Aber einer steht hier vor mir. Ich habe mich festgelegt.
Sag ihn mal. Vielleicht nehme ich einfach dann so den anderen, das andere Team. Ich glaube, du nimmst also, die Patriots.
Ja, ich nehme die Patriots. Ja. Ich glaube, die Defense wird für Goff eine zu große Herausforderung und ich sehe das Problem einfach, dass die Rams keinen richtigen Zugriff auf Brady bekommen und auf eben dieses ganze Kurzpassspiel, Edelman, White, Gronkowski. Dass genau das andersrum passiert, nämlich dass New England den Ballbesitz dominiert und die Rams in Situationen zunehmend bekommt, in denen dann Goff so ein bisschen unter Druck steht, weil sie irgendwann das Gefühl kriegen, sie müssen schnell punkten, weil die Patriots so lange den Ball haben und konstant punkten.
Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich als Lösungsansatz vorgeschlagen habe. Also du glaubst, das trifft halt nicht ein und dann wird's wirklich
schwierig. Genau, ich glaube, es passiert genau andersrum. Ja, ich habe meinen Tipp im Endeffekt jetzt auf 26-17 Patriots, also relativ deutlich sogar.
Ja, und relativ punktearm.
Ja, ja. Wäre ja auch was Neues, was, falls es so deutlich wird, was die Patriots angeht, das habe ich mir natürlich noch angeschaut, die von den letzten 18 Super Bowls, wo die Patriots ja immerhin bei fast der Hälfte dabei waren, nämlich bei 8. Die 10 ohne die Patriots hatten einen durchschnittlichen Siegabstand, also wie viel Punkte Abstand der Sieger hatte, von 15,3 Punkten. Die 8 mit den Patriots von 4,3. Also die Patriots Super Bowls, und das weiß ja jeder, der die letzten Jahre Super Bowl geschaut hat, die sind eigentlich immer eng und spannend und gehen bis ganz zum Schluss noch irgendwie, ist es alles noch offen. Also mein Tipp quasi ist so ein bisschen, dass die Patriots es dieses Mal ein bisschen deutlicher machen.
Ich glaube auch, also wenn es einen deutlichen Sieg gibt, dann von den Patriots, umgekehrt, wenn die Rams gewinnen, dann wird es ein harter Kampf. Oh Mann, ich will mich nicht entscheiden. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ganz ehrlich, ich kann mir halt echt nicht vorstellen, dass die Patriots einen zweiten Super Bowl hintereinander verlieren. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich sage, so, jetzt aus dem Bauch raus. Ich sage, zu aller Überraschung, die Rams gewinnen.
Sehr gut.
Und zwar mit 28-24.
Da haben wir ja beide.
Ja. Ich stehe überhaupt nicht hinter diesem Tipp, aber es ist mir auch egal. Ich werde gezwungen, hier zu tippen. Gewinnen wir beide nicht von einem Shootout aus? Ist das so?
Beide nicht von einem Shootout.
Ja. Ja. Also glauben wir beides fallen nicht viele Punkte?
Also für mich vor allem eben, weil ich denke, dass wir wieder viele lange Patriots-Drives sehen, also wo einfach viel Uhr runter tickt. Und wir von beiden Teams, wobei ich eben natürlich auch, was mein Tipp dann so ein bisschen widerspiegelt, da auch noch mehr auf die Patriots schaue, bessere Defense sehen werden, als es jetzt teilweise in den Playoffs der Fall war. Also ich meine, Patriots, wenn wir da jetzt so die erste Hälfte gegen die Chiefs anschauen, war das ja schon relativ stark. Rams natürlich gegen Dallas war das sehr, sehr gut. Gegen die Saints haben sie sich dann gesteigert im Laufe des Spiels, wurden da immer besser. Also ich glaube, dass wir von den Defenses ein bisschen mehr sehen und dass wir dann ein Spiel sehen, was einfach relativ schnell durchläuft. Also ein Spiel, was quasi was nicht so viele Ballbesitzwechsel hat zum Beispiel. Also dass beide Teams vielleicht nicht so viele Turnover haben, dafür längere Drives, sowas. Und dann haben wir ein vergleichsweise kurzes Spiel.
Damit kommen wir zur abschließenden Frage und schlagen einen Bogen zum Start dieser Folge. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir nach dem Super Bowl weitermachen werden?
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ich sage jetzt mal 100%.
Die Antwort ist vollkommen richtig. Damit beenden wir diese Folge. Wir hören uns nach diesem Super Bowl, der unfassbar spannend wird. Oder ich bin sehr gespannt einfach drauf, wie es ausgeht. Wir hören uns nächste Woche dann natürlich mit der ausführlichen Analyse, mit dem ausführlichen Recap wieder. Wir wünschen euch viel Spaß beim Super Bowl gucken. Vielleicht ja in der Tonhalle in München. Denkt dran, ihr könnt Tickets gewinnen bei uns auf Instagram. Egal, wie ihr guckt, wo ihr guckt. Ganz viel Spaß. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Viel Spaß. Ciao, ciao.